as Stone Cold Steve Austin. Listen to Blouse and Griffin. That's the bottom line, because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
Moin Moin und hallo und herzlich willkommen, eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriffs. Du hast gesagt, und ja, Marc, du darfst niesen, wenn du gerade so mit der Nase zuckelst.
Nein.
Nein, willst du nicht? Gut, Marc, ich heiße dich herzlich willkommen nach deiner letzten Wahnsinnstat, dass du dir extra freigenommen hast für den letzten Podcast. Da haben wir die diesjährige Aufnahme auf später am Abend dann geschoben.
Damit ich schön nach Feierabend vorbeikommen kann.
Ja, genau, damit du auch schon ein bisschen was Intus hast, damit du dann die Zunge noch mal ein bisschen gelockert ist.
Ja, das darf also nicht passieren.
Ich begrüße dich mal wieder im Podcast und Fabian.
Hallo, ich bin auch dabei.
Ja, genau in dieser Besetzung saßen wir beim letzten Mal auch zusammen, aber es war ein anderer Fabian, es war der Fabian Döhler.
Sieh mal, wie auswechselbar diese Fabians sind in der Welt, ne?
Ja, aber immerhin, ich muss mir dann keine neuen Moderationstexte schreiben, das ist sehr aufwendig. Aber auch für dich, Fabian, vielen Dank, dass du dir dann auch die Zeit genommen hast. Dass wir in der Runde hier zusammengesetzt haben, ein bisschen länger her, was war es? Game Boy Advance, oder? Oder war es Wii U?
GameCube ist schon länger her.
GameCube ist ein bisschen länger her, genau, wo du uns Lasagne gemacht hast, Marc, und mir schlecht geworden ist auf der Rückfahrt.
Das erzählst du immer, das hört sich an, als ob ich nicht vernünftig koche.
Essen war fantastisch.
Die Lasagne war super, mein Magen war nicht fantastisch, das war das Problem. Aber ich habe euch noch gesund nach Hause gekriegt, oder?
Ja, aber du hast schon gelitten, glaube ich.
Ich habe sehr gelitten, ja. Aber es war eine leckere Lasagne, Marc.
Solange du nicht irgendwie hinter den Deich musstest und dir mit dem Schaf den Hintern abwischen, ist alles in Ordnung.
Also Marc, wir wollen an dieser Stelle sagen, das wird jetzt nicht der große NES-Podcast hier, weil Fabian, du
den
hast
gab's
ja auch...
ja schon, oder?
Nee, den gab's nicht. Den haben wir nicht gemacht. Nee, also die Sache war auch, wir müssen halt gucken, wer natürlich über das System quatschen kann. Ich habe ja auch immer dann gesagt, ich habe selber nie ein NES, ein klassisches, besessen, sondern bei einem Kumpel gespielt und später natürlich durch die anderen Varianten, wenn es dann Ports und Umsetzungen und Adapter gegeben hat, mit denen man die Sachen spielen konnte. Also als Sega-Kind musste man mit anderen Sachen auskommen. Du hast selber nicht so eine große Affinität dazu, Fabian.
Ich habe eins gehabt, aber... das Vieh weiß noch, dass es relativ schnell zurückfiel dann gegen die, wir hatten zu der Zeit noch irgendwie einen C64er und einen Amiga 500 und dann natürlich ein Super Nintendo und dann war es halt spätestens irgendwie abgemeldet. Also die Zeit war nicht so ausgeprägt mit dem NES. Ich hatte auch nicht so mega viel Spiele dafür und fand schon cool. Es gab aber auch damals schon, selbst als Kind, konnte man da schon erkennen, okay, viele Spiele, die es auch gab, waren auch einfach nicht besonders gut.
Ja, aber dafür aber eben auch so einen gewissen Kern an Spielen, die da funktioniert haben. Mein bester Kumpel hatte ein NES gehabt und das hat sich zum Glück ganz gut aufgeteilt, dass er das NES bei sich hatte. Ich hatte bei mir ein Master System und C64, mit dem wir zocken konnten. Und wir sind dann immer so abwechselnd an den Wochen. Ich war mal Nachmittag bei ihm, er mal bei mir. Und dann habe ich bei ihm dann eben die Castlevanias, Bubble Bobble, Top Gun, RC Pro-Am sehr viel gespielt. Natürlich die Zeldas, die da gewesen sind, leider nie Zelda so weit geschafft. Vor allem Adventure of Link war wirklich mein Angstspiel damals, weil du so schnell abgekratzt bist, wenn du nicht dann das Timing dann richtig drauf hattest. Aber auch kann ich mich erinnern, dann quasi den Sommer 91 haben wir durchgespielt mit Super Mario Bros. 3 und parallel immer Dangerous von Michael Jackson gehört, weil das rausgekommen ist auf Audiokassette. Und das ist bei mir untrennbar verbunden damit. Du, Marc, hast aber auch noch ein bisschen mehr Nostalgie dann dafür für das NES.
Ja, aber ich bin jetzt auch ehrlich gesagt nicht der größte NES-Fan. Ich habe zu der Zeit auch lieber auf dem Amiga gespielt, weil bei uns auf dem Dorf, da gab es halt so einige Leute, das waren so extreme Computer-Freaks und die hatten damals wirklich mit Akustikkoppler und haben die ganzen Sachen mal illegal aus dem Netz geladen. Das heißt, da hing ich dann immer rum, habe mir immer die ganzen Spiele dann irgendwie besorgt.
Immer den guten Sound.
Und habe irgendwie alles auf dem Amiga gezockt, was nicht nagelfest war. Also das war eher dann so die Zeit, wo man darauf gespielt hat und auch dann typisch so Schulhof-Diskettentausch.
Das können wir auch mal im Auge mal betrachten, was jetzt so Amiga und C64 angeht. Da hatten wir ja auch noch nichts hier im Podcast dann dazu gemacht. Aber Marc, wir würden uns bei Zeit auch mal dann gegebenenfalls vielleicht zu zweit zusammensetzen, fürs NES mal ein bisschen was Ausführlicheres machen, wenn wir durch die Bibliothek mal durchgehen und gucken, was da interessant ist.
Durch deine Bibliothek?
Du hast gar keine Spiele, oder?
Ich habe ein NES-Spiel hier. Nee, zwei. Zwei habe ich. Ich kann sie für euch rausholen. Es sind zwei ungewöhnlichere Spiele.
Ja, das sehe ich doch oben. Super Famicom-Spiel, du lügst doch.
Ja, Super Famicom, aber ich habe hier auch NES-Spiele mit dabei. ich zeig dir erstmal Mark, weil ein paar von denen weißt du vielleicht dann auch zu schätzen. Zwei Stück habe ich mir geholt, aber rein als Sammler technisch, weil ich muss mir jetzt kein Zelda oder Mario Bros. Oder sowas als Kassette holen für ein System, das ich nicht besitze, weil es ja tausendfach als Download-Version hier oder für den DS oder mit dabei als, als Version für bei Animal Crossing früher mit dabei war oder zumindest, wie ist die GameCube-Fassung noch? War es Animal Crossing schon? Wo du die NES-Minigames zocken konntest?
Ja, das
Animal Crossing. Welches war das?
Das war auf dem GameCube, war das?
Das war das zweite, ne?
Ja, oder? Genau, nach dem N64, eigentlich das erste bekanntere.
Das erste bekannte, weil im Westen war ja das N64-Ding nicht rausgekommen, ne? Oder irre ich mich da? Nee. Aber das hat er ja auch, ja, deshalb, so sehr ich die Zeldas mag, ich krieg heute nicht zu einem bezahlbaren Preis ein gut erhaltenes für die Sammlung von Legend of Zelda mit der Verpackung und alles drum und dran, wenn ich sie haben wollen würde. Und ich habe mir im Zuge des Retron 5, was ich eine Zeit lang hatte, aber dann nicht mehr so häufig benutzt, aber mittlerweile wieder vertickt habe, aber das Gerät selber hat gut funktioniert. Also daran lang es nicht. Zwei Games geholt, die ich zocken wollte. Das eine ist Magic of Scheherazade, was so ein Zelda-eskes Top-Down-Action-Adventure ist mit so ein bisschen orientalischen Einfluss, was eigentlich so als ganz guter Geheimtipp galt. Und ein bisschen hatte ich auch da reingespielt und es ist tatsächlich ziemlich cool. Und ein Rollenspiel, was ich immer haben wollte, namens Lagrange Point, was so ein bisschen...
oder japanisch.
Es ist auf Japanisch, aber es ist ein Patch erschienen und ich konnte eben das Modul reinpacken und das Ding reinziehen. Ich kann es auch mal hier für euch ein bisschen aufpacken. Es war ein teureres Ding, also in der Version, die ich habe, hat es auch so knapp 45 Euro gekostet.
Okay.
Aber die Modul-Variante, die sieht ein bisschen anders aus. Ich gebe es mal, also es sieht nicht nach einem ganz normalen Famicom-Modul aus, Marc, wenn ich
das mal in die Hand gebe. Nee, ist kleiner auf jeden Fall.
Also es ist größer als die Famicom.
Ja, größer als und auch die Form ist ein bisschen anders. Sieht ein bisschen aus wie ein Mega Drive Modul schon fast. Passt
trotzdem normal. Also ja, muss es ja.
Das für einfach nur.
Es ist ja das Famicom, bei dem war es ja so, dass du ja einen normalen Modulschacht nach oben hin hattest. Du warst also nicht wie beim NES angewiesen, dass du in die Tiefe das reinmachen kannst. Und das Geile an dem hier ist, kannst du auch mal kurz in die Hand nehmen, Fabian, ist, das Modul hat einen extra Soundchip mit drauf und so ein FM Soundchip wie die ungefähr Mega Drive Qualität. Und musikalisch ist es eben tatsächlich, es hört sich so an, als ob die Musik auf dem Mega Drive dann kommen würde.
Nicht unbedingt nach einem Lob für die Musik unbedingt klingt.
da müssen wir jetzt nicht wirklich damit anfangen. Ja,
also Soundchip, also sorry, okay, das war ja keine Musik. Das waren so Robotergeräusche.
Jetzt komm nicht mit dem furzenden Robotern hier an. Ich liebe die Mega Drive Musik. Sie hat andere Qualitäten als die Synth-Sounds des Super Nintendos.
Um das ein bisschen so ins rechte Licht zu rücken, Gregor mag auch Brian Adams und hier
aber nicht Jack in der Mega Drive-Fassung.
Nee, aber das zeigt dann so ungefähr, wie du zur Musik stehst. So. Die Gitarren stehen ja auch nur zur Staffage.
Ja, natürlich, genau. Es ist alles Nickelback und Adams, Hauptsache Kanada.
Ja. Avril Lavigne.
Ich mag Avril sehr gerne.
Das weiß ich doch.
Ja. ja, um wieder zurückzugehen, nein, aber das Spiel habe ich mir geholt, weil es eben dann noch so ein bisschen so das Fantasy-Star-Gefühl hat. Kam in den 90ern raus, war aber schon sehr, sehr oldschoolig. Also ich habe es hier ein paar Stunden gespielt, aber es war mir dann zu oldschoolig mit sehr, sehr viel Aufwänden, super viel Random Encountern, aber immerhin auf Englisch übersetzt durch die englische Übersetzung und dadurch ist es gut gespielt. Ich hatte aber sonst eben keinen wirklichen Drang, mir ein NES-Spiel zu holen, weil die Dinger eben so häufig umgesetzt wurden und portiert sind. Hat jemand von euch jetzt noch ein NES daheim?
Ja, ich habe zwei, glaube ich. Aber ich habe keine Spiele mehr tatsächlich, außer denen. Das eine ist ein Bundle halt mit Mario und bei dem anderen ist, glaube ich, noch ein loses Mario auch dabei.
Mhm. Du hast natürlich Collection-mäßig, sieht es ein bisschen anders bei dir aus, Marc, ne?
Ich habe gar nichts mehr.
Du hast gar nichts?
Nee, irgendjemand hatte mich, bei uns in der Firma hat jemand gefragt für wir haben was für Nintendo gemacht und da brauchten wir NES-Module, aber da musste Harald uns auch noch dann aus seinem Repertoire was schicken, weil ich keine zu Hause hatte. Und die hatten alle auch erwartet, dass ich was hab. Aber ich habe für die Fotos, die wir gemacht haben, für Social-Media-Sachen, nur Rob mitgebracht und halt so ein bisschen anderen kleinen Kram.
Den hast du noch? Ja, er hat ihn uns ja auch gestellt für den Future Club, dann den Rob, damit wir ihn auch nochmal Action machen lassen können. Robby der Roboter.
Aber ich finde auch vielleicht, damit wir ein bisschen die Überleitung kriegen zu dem Mini-NES, es gibt auch jetzt wenig Gründe, sich dafür noch so eine originale NES-Hardware zu kaufen, weil es gibt ganz im NES-Bereich komischerweise besonders viele so moderne Neuinterpretationen, so Geräte mit HDMI-Ausgang, die jetzt keine Retrons sind, sondern sowas. Es gibt ein Gerät, was halt auf so originale Hardware aufbaut. Ja. Es gibt so ein anderes, was quasi, ich glaube, ein FPGA ist, oder wie sich das nennt. FPGA-Chip
drauf hat, ja.
Es gibt sehr hochwertige HDMI-NES für ganz viele hunderte von Euro, dieses Analog NT und dann noch ein anderes und also wenn man jetzt unbedingt noch ein altes haben will, das kann man auch mittlerweile cool modifizieren. Da gibt es ein RGB-Board auch für und so ein Zeugs.
Ja, ich denke, beim NES ist es ja so, dass gerade Amerika hat eine ultra hohe Nostalgie für das Gerät, weil in Amerika war es wirklich das erfolgreichste Ding ever gefühlt damals.
Ja, also aber halt nach der großen Krise halt so das Ding, was wieder aus dem Nichts hochgeholt
und
ab.
Und mit dem Aufkommen auch, dass so viele Leute, der Angry Video Game Nerd hat ja als der Angry Nintendo Nerd angefangen und NES-Spiele dann auseinander gepflückt, weil es da ja auch so viel Käse gab zu zeigen, aber auch in der YouTube-Kultur sind die dann eben in der Gunst hochgestiegen, dass Leute dann Videos produziert haben, wo sie ihre alten NES nochmal auspacken oder was in guter Qualität haben wollen. Und du hast es ausgeführt, Fabian, zum Beispiel dieses Analog NT, was in der ersten Charge, die gebaut wurde, aus alter Hardware, Original-Hardware bestanden hat, die sie eingebaut haben und dort mit Chips erweitert haben, um HDMI-Ausgänge zu haben, mit möglichst wenig Lag und dass du dann eben zu dem anderen Umbauten dann so eine gute Qualität haben kannst. Mittlerweile läuft das auch über so einen genannten FPGA-Chip, weil die erste Charge durch ist und die keine alten NES mehr haben, um sie auszuschlachten. FPGA bedeutet, das ist so ein Multifunktions-Chipsatz, der so programmiert werden kann, dass er andere Chips emuliert. Das bedeutet also, du hast irgendwie so ein Standardset, aber da kannst du mit Software so drauf tun, hey, dieser Chip, der drauf ist, der kann sich so wie der Hauptprozessor des NES verhalten oder der Prozessor wie der Grafikprozessor. Und so kannst du quasi eine virtuelle NES-Hardware schaffen, die nicht aus Originalbauteilen besteht, aber baust den Modulschlacht an und dann packst du die Module ran und es verhält sich wie ein echtes NES, was beim Analog NT drin ist, was knapp 500 Euro kostet, aber weil es so ein super aufwendiger Baut ist, oder dieses, das andere ist das Retro AVS, glaube ich, was du dann auch gemeint hast, was auch so einen Chipsatz drin hat, mit einem bisschen andersartigen Design, was so knapp $200 oder so kostet, also ein bisschen kostengünstiger, auch über HDMI geht, dann aber keine Original-Hardware hat. Und im High-End-Bereich findest du sowas, ne? Wie auch die HDMI-Umbauten für die Leute, die noch CRTs haben und das vernünftig benutzen wollen. Mir fällt dann eben gerade ein, ich habe tatsächlich mal für eine kurze Zeit lang ein NES in Anführungsstrichen besessen. Ich hatte nämlich kein NES, sondern eine sogenannte Videokonsole.
Das war so ein Klon.
Ja, ne, also das müsste doch auch bestimmt in diversen, es waren damals dann viele, so diese kleinen Krämerläden, die meist von ausländischen Mitbürgern dann geführt wurden, wo einfach mal wo Ware drin war, die nicht vielleicht direkt am Zoll vorbeigegangen ist, sondern einfach mal irgendwelche Klon-Hardware und da gab es die Videokonsole, da gab es die Polystation, andere Geschichten, das waren dann Geräte, die aussahen wie andere Geräte, die Polystation sah aus wie eine PlayStation 1, wenn du die Klappe aufgemacht hast, war da ein NES-Modulschacht drin. Und ich kann mich auch erinnern, wie einer zum Karstadt gekommen ist, gesagt hat, da laufen keine Spiele drauf.
Ja, das war meistens so, die sahen eigentlich aus wie mindestens eine Generation später, also wie eine Konsole, die eigentlich neuer war und besser. Da waren es halt eigentlich immer nur verkappte NES-Konsolen.
Genau, mit, da stand dann eben drauf, da sind 10.000 oder 100.000 Spiele drauf. Du hattest auch ein Menü, wo du das alles auswählen kannst, aber im Grunde waren es irgendwie 20 alte NES-Spiele und dann war immer ein neuer Level oder wo der Charakter einmal grün statt blau war und da sind sie so auf ihre 10.000 gekommen.
Ich sehe gerade den kleinen Gregor mit wallendem Haar vor mir zu Weihnachten, wie er sein Paket auspackt und auf irgendwas Heißes wartet und kriegt dann irgendwie La Consola oder so. Irgendwie.
Nein, nein, zum Glück war es kein Geschenk, sondern ich habe selbst noch Geld dafür ausgegeben. Nein, aber in der Hoffnung war es zumindest, weil es eine möglichst günstige Variante und weil da Spiele schon eingebaut waren, damit ich auch ein NES bei mir daheim haben kann. Das Problem ist, die sind nicht so super kompatibel. Die haben zwar einen Modulschacht, aber viele der Module, die ich mir ausgeliehen habe, die sind nicht draufgelaufen zum Beispiel auf den Dingen.
Es gibt es generell so, die NES-Hardware ist auch nicht so ganz einfach, gerade auch was Soundchips und so ein Kram angeht oder irgendwie das akkurate Abspielen der Sounds ist, glaube ich, auch relativ schwierig, wenn man das wirklich exakt replizieren will auf einem modernen Gerät. Das NES ist da einfach nicht so leicht zu handhaben. Sieht man auch daran, dass, glaube ich, zum Beispiel das Everdrive, das ist ja so eine Modulreihe, die es eigentlich auch für ganz viele Konsolen gibt, was ein Originalmodul ist, also ein Modul, was in ein Originalgerät passt, aber einen SD-Kartenschacht hat, wo du dann alle Spiele drauf machen kannst, damit du einfach mit einem Modul quasi alle Spiele abdeckst.
Was ziemlich praktisch
relativ, ist eben, ja. Die sind super gut, die Dinger, weil man auch seine Originalspiele vorher auslesen kann, wenn man die entsprechende Hardware dafür wiederum hat. Aber das ist auch im NES-Bereich relativ teuer, weil es einfach schwierig ist, auch so ein Modul nachzubauen, dass das Innenleben hat, was exakt alles das Verhalten aller NES-Spiele abbilden kann, weil das nicht immer so ein Standard Bausatz war, der da drinne war, sondern stimmt, die Spiele individuell ein bisschen unterschiedlich waren.
Ging das auch mit den SFX-Sachen oder ging das damit dann nicht? Weil der Chip ist ja wahrscheinlich dann nicht verbaut in
den Super Nintendo. Ja. Was du meinst, das hängt. Nee, Super Nintendo SFX geht tatsächlich nicht, aber die meisten anderen gehen mittlerweile.
Es gibt aber dann so, da hat es mir auch mal davon erzählt, da gibt es ja welche Leute, die so Retro-Nachbauten von Modulen machen und zum Beispiel, dass jemand so eine SFX-Game-Collection auf einem selbstgebauten Modul
verkauft. Ja, sowas habe ich auch. Ich habe so eine SFX-Collection, wo quasi alle Super-FX-Spiele so, drauf sind auf einem
Vortex,
Modul.
Vortex, Stunt Race FX und sowas,
genau, ne? Genau, Yoshi's Island, Doom, halt die 10 oder so, die es gab.
Mhm. Also es sind Sachen, die mittlerweile durch Emulatoren dann gemacht werden. Das gab es auf dem Super Nintendo ein bisschen mehr als auf dem NES, dass da Zusatzchips bei waren. Das hast du häufiger beim NES, speziell in japanischen Sachen gehabt, wie das Lagrange Point, was wir gerade erwähnt haben,
dass Sound-Sachen eben
so ein Soundchip nochmal extra hat. Oder beim Master System war es das Gleiche, ne, dass du da auch spezielle Soundchips drin hattest, die in der japanischen Version vom Master System dem Mark III bessere Musik ausgegeben haben, weil der in der westlichen Version runter reduziert wurde. Dadurch aber, die Module, die ich ausprobiert habe bei diesem Videoconsoler-Ding, sind nicht so gut gelaufen. Das ist wahrscheinlich irgendwo jetzt in irgendeinem Regal bei irgendeinem Verwandten oder sowas jetzt dabei. Also wirklich richtig gehalten hat sich es in der Sammlung nicht. Deshalb war ich aber auch ein bisschen verwundert, als die Ankündigung dann sehr überraschend von Nintendo kam mit dem Nintendo Classic Mini, dass sowas dann in offizieller Hinsicht kommt, weil für mich ist das eben nichts Neues. Das gibt's ja seit Ewigkeiten schon. Das NES ist eine der meistkopierten Mini-Konsolen. Ja, es wurde ja auch ja teilweise offiziell verkauft. Es gibt ja eine, war es eine chinesische oder eine koreanische Ausgabe, wo ein N64 in einem N64-Controller verkauft wird.
IQ oder wie
dieses ist das? Dieses IQ, nee, genau. Ja,
IQ? Ich glaube, so heißt das ja.
Also auch so.
War es nicht Korea?
Oder Korea oder China oder sowas. Also es war nicht Japan, aber so eine offiziell lizenzierte Variante. Und man sieht ja öfters mal früher, als noch Home-Shopping oder sowas gelaufen ist. Und dann, sie kriegen diese Konsole und so viele Spiele dann damit drauf. Wo ich dann sage, auch hat das Nintendo abgesegnet. Aber dass Nintendo offiziell so eine Emu-Retro-Mini-Nachbaut-Konsole dann rausbringt, das war eben doch ein bisschen was Überraschendes für mich, weil es so lange Jahre geschlafen hat und ich gedacht hätte, der Markt ist so saturiert, weil wenn jemand sowas haben wollte, hätte er schon.
Da hast du dich aber getäuscht, was?
Da habe ich mich stark geirrt, ja.
Da können wir auch gleich mal mit anfangen, weil ich hatte mir das relativ zeitig auch bestellt, das NES.
Habe ich auch gemacht, sofort, als es auch bei Amazon war, zack, mal sicherheitshalber.
Ruckzuck, und was passiert ist natürlich, bei mir wurde mein Controller, mein zweiter, storniert.
Meine auch.
Was mich ganz schön wütend gemacht hat, weil das auch wieder die Sache ist, ich meine, wie viele Leute haben ihre Konsolen jetzt nicht gekriegt? Und ich habe es gehört von irgendwie Leuten, die bei Saturn arbeiten, bei Mediamarkt, die haben teilweise echt 5 Geräte gekriegt. So, das ist echt ein schlechter Scherz. Also wie kann man das im Voraus, wenn du weißt, dass die Vorbestellmengen so hoch sind, wie kann man das nicht vernünftig produzieren?
Und auch die Sache Nintendo, man kann wahrscheinlich denken, es liegt sicherlich nicht daran, dass Nintendo nicht mehr hätte produzieren können, dass sie sagen, leider unsere Fabriken sind dicht, weil wir noch Wii U-Schalen dann irgendwo von Foxconn in China zusammenschrauben müssen. Also daran liegt es meines Erachtens nicht wirklich, sondern eher dieses künstliche Verknappung-Ding, das hast du ja bei der Wii auch gehabt, ne, dass da so ein bisschen mehr Hype drumherum entsteht, aber wer profitiert letzten Endes davon? Nicht Nintendo, nicht die Leute, die spielen wollen, sondern die Zweit- und Drittverkäufer,
das ich
die
nicht.
Absurden Summen.
Das halte ich aber auch für einen Trugschluss.
Weil Nintendo profitiert halt null davon.
Künstliche Verknappung ist, glaube ich, auch wieder so ein Ding, dass der Begriff ist irgendwann mal aufgekommen, aber warum sollte man das machen?
Okay, weil, die Situation, die wir hier haben, war schon schwierig genug, als die Bestellung bei Amazon aufgetaucht ist, ich denke mal, die meisten, die es bestellt haben, haben es von entweder da oder anderen Online-Händlern gehabt oder was sich beim Saturn vorbestellt, es hielt ja zumindest ein paar Stunden, wo man Sachen bestellen konnte. In Amerika ist diese Vorbestellung ja zum Beispiel nicht mal angefangen vor ein paar Monaten, sondern erst ein paar Tage vor Release und war auch so kurz und knapp, knapp, dass da noch viel größere Knappheiten entstanden sind und das ausgerechnet im Markt, wo das NES noch hardcore beliebter war. Und man sieht die Gebrauchpreise, da wird irgendwie regelmäßig pro Tag gehen da ein paar Handvoll Konsolen online on und da stehen die ganzen Leute und refreshen wie blöde, damit sie es kaufen. Und eBay ist voll mit $200-$300 angeboten für eine 59,95 Konsole da.
Ja, ist das so hoch in Amerika tatsächlich?
Teilweise
hier geht's ja wieder jetzt mittlerweile so, keine Ahnung, 110,
ja, es geht wieder ein bisschen runter, aber es ist teilweise wirklich hochgegangen. So, manche haben, glaube ich, sogar Geräte in Richtung $500 abgesetzt, also für die US-Variante, wobei die Variante, die wir hier haben, mit Ausnahme, dass die Verpackung ein bisschen anders ausschaut,
ist identisch,
außer dass wir mehr Geld bezahlen müssen und weniger Content drin haben, als so die Amerikaner. Ja, die Amerikaner haben ein Netzteil dabei. Ja.
Ach so, stimmt.
Die Amerikaner haben ein Netzteil damit dabei bekommen und zahlen 59,95. Der Harald Ebert, der ja bei uns im Retro-Club noch mit dabei war, ich hatte ihn da gefragt, okay, das Gerät kostet hier 69,95, unverbindliche Preisempfehlung, habe ich da so mit gesagt, nein, es gibt keine unverbindliche Preisempfehlung. Die Händler bestimmen selbst ihre Preise.
Oder bei Nintendo bestimmt natürlich den Einkaufspreis.
Genau, das hätte ich dann eben auch gedacht. Also ich dachte, als ich dann vorbestellt habe, da steht jetzt 69, das ist bestimmt so ein Platzhalterpreis von Amazon. Und wenn die dann korrekt die Dinge haben, dann kostet es 59, weil es wäre ja Quatsch, dass weniger drin ist mit dem Netzteil und dass es mehr kostet. Dafür, wenn man an die Controller kommen würde, die finde ich, den Preis finde ich vollkommen in Ordnung.
10 Euro, ne?
10 Euro ist perfekt.
Wenn man sie gekriegt hätte.
Wenn man sie gekriegt hätte, ja. 10 Euro ist eben ganz gut dafür, dass du das Ding auch als Virtual Console Controller benutzen kannst. Und wir haben den Vergleich im Retro Club ja auch nochmal gemacht. Die Bauweise ist identisch.
Super, ne? Für Shovel Knight ist es perfekt.
Für Shovel Knight oder sowas, genau. Also für die Leute, die auch auf der Wii U dann mit Classic-Controller Sachen spielen wollen. Shovel Knight mit dem originalen NES-Controller, mit gutem Steuerkreuz und alles. Wobei man dann auch sagen muss, wir können ja einmal kurz durch das Gerät selber gehen oder, ich hätte es jetzt eigentlich schon, ich muss es eigentlich mal einschalten, damit wir davon beseelt werden. Und dann machen, aber das mache ich jetzt gleich mal. Mal ein bisschen durch die Spiele durchgehen und gucken, was die Hardware denn so drauf hat. Denn an sich ist das doch ein ziemlich gutes Paket, was geschnürt wurde. Es ist angenehm kurz und klein, ne, das Ding. Also es ist schnucklig, es sieht gut aus, die Bauweise.
Du redest noch über das Classic NES, ne?
Das Classic NES, ja. Okay. Habe ich mich jetzt verlabert hier, oder?
Nee, weil du gesagt hast, ist egal.
Ja, okay, dann ich muss nochmal zurückhören.
Ist angenehm, schnucklig und klein.
Es passt ganz gut. Ich muss nur sagen, ist das Licht angegangen, Marc, an dem NES?
Ja, ist es.
Okay, alles klar, da läuft es. Ich mache den Soundmaus.
Aus welchem Spiel ist denn die Menümusik eigentlich? Ich habe es noch nicht nachgeguckt.
Es ist eine eigene, glaube ich, oder?
Cool.
Ja, also hat Harald gesagt, ich weiß nicht, irgendwie, oder war es der Fabian Dürle vielleicht, mit dem wir in der Sendung saßen, dass es aus einem anderen Spiel ist, aber ich denke, es ist eine selbstgebaute Musik, ne? Oder?
Cool. Klingt sehr NES-mäßig auf jeden Fall.
Es passt auf jeden Fall sehr gut, so in einer Reihe mit der Wii-Shop-Musik. Na, was ja auch ein moderner Klassiker ist, die man stundenlang hören kann, wenn man da wartet und guckt, ja, lassen wir das mal laufen, dann läuft auch die selbst ablaufende Demo. Ein sehr wertiges Gerät. Mhm. Na, es ist ein schön gebautes Menü. Die ganzen Ängste, die man im Vorfeld hatte, weil die Wii U NES-Simulation ja sehr scheiße ist. Na, habt ihr mal NES-Spiele auf der Wii U gespielt?
Ja, furchtbar.
Ich kenne das von der Wii noch. Ich glaube, auf der Wii U war sie eher noch schlechter.
Auf der Wii ist sie okay. Auf der Wii U hast du eben nicht nur Aspect Ratio ist ein bisschen funky, es ist ein Blur-Filter drüber und es ist abgedunkelt. Das Bild ist sehr, sehr, sehr dunkel. Ähnlich wie bei dem N64 auf der Wii U. Ja, erzähl, Marco, da guckst du dir die Animation
an. Ja, ich fand's auch, also grafisch ist es irgendwie eher so richtig Bodensatz und die Spiele sind auch nicht besonders günstig, immer noch nicht. Und
ja, wie oft muss ich nochmal 5 Euro für Super Mario Bros. 1 bezahlen?
Ja, deswegen, und ich finde, dafür sind die eigentlich nicht vernünftig sauber emuliert, und wenn man sich überlegt, auch jetzt, weil wir vorhin gerade von verschiedenen Geräten gesprochen haben, wo man drauf Original-Hardware spielen kann, wie viel Emulation es auf PC gibt, auf Handys, und hast du nicht gesehen. So, dafür irgendwie müssten die dann auch richtig gut und knackig sein, dass man dafür Geld ausgeben will.
Ja,
das ist schon ein bisschen schäbig dann eigentlich.
Das ist genau ein Punkt, was du jetzt gerade schon angesprochen habt, mit dem Preis einfach der Virtual Console. In gewisser Weise bedeutet das aber, glaube ich, auch, dass Nintendo hiermit die Nintendo oder die NES Virtual Console für immer beerdigt hat. Weil die werden niemals hergehen, wenn eine Switch oder so rauskommt, und werden dann sagen, ja, jetzt kostet jedes Spiel nur noch 2 Euro oder so.
Nee, die werden es wahrscheinlich, ich denke, die werden fast genauso unverschämt sagen, ist uns egal, was ihr auf Wii oder Wii U gekauft habt. Bei der Wii U hatte man ja immerhin noch die Möglichkeit, seine alten Games für einen Obolus abzugraden auf dem Wii U-Modus, dass du nicht mehr 5 Euro bezahlen kannst. Wir Gesang einfach knallhart, kauf sie nochmal für 5 Euro.
Ach so, nee, ich glaube, das gibt's dann gar nicht mehr. Einfach, ja, weil die es können, wie wollen sie das noch durchsetzen? Wenn du jetzt rechnest, hier sind 30 Spiele drauf, die würden auch immer 150 Euro dann kosten. Das ist ja völlig, völlig bizarr.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, also entweder machen sie so, dass sie sagen, ja, gibt's jetzt halt nicht mehr, kauft euch das NES Mini, Virtual Console ist durch das Thema, weil wahrscheinlich die Absatzzahlen noch nicht mehr geil waren. Oder wenn sie halt cool wären, würden sie sagen, ja, ihr habt ja euer Nintendo, hier ID-Account, da könnt ihr euch dann einloggen, ihr habt die Spiele schon mal gekauft, für auf einer alten Konsole ladet sie umsonst nochmal runter, was ja jeder andere Konsolenhersteller auch macht. Aber so, jetzt sagen, hier ist die neue Virtual Console, ist wieder alles auf Null, das Spiel kostet 5 Euro. Da sagt ja jeder, Leute, ihr habt sie nicht mal, ihr habt eine eigene Konsole im Laden stehen, wo das Spiel umgerechnet, du musst ja noch die Hardware abziehen und alles, da kostet ein Spiel vielleicht 1 Euro hier.
Ja, die Frage ist auch, ob sie dann die Emulation dementsprechend dann anpassen. Ne? Also die können jetzt nicht wieder, nachdem sie wirklich hier besser abgeliefert haben, da kommen wir bestimmt gleich noch zu, dann wieder den alten Kram rausbringen mit lustiger Filtersuppe da drüber.
Ja, es ist ja auch irgendwie so recht unterschiedlich gewesen. Ich glaube, wenn man auf die Wii Virtual Console zurückgeht, das war ja nicht ein uniformes Team, was diese Version für die verschiedenen Konsolen gemacht hat, sondern die Leute haben sich um Mega Drive gekümmert, die haben sich darum gekümmert. Ich glaube zum Beispiel, die Mega Drive Sachen sind auf der alten Wii Virtual Console von M2 umgesetzt worden, die die ganzen Sega Classic Collections gemacht haben. Und das sind welche der besten alten Collections, weil die sehr originalgetreu für diese PS2-Sammlung, die Mega Drive Module mit Aspect Ratio, mit verschiedenen Filtern, die man durchziehen kann, mit extra Modi reingetan und genau geachtet haben, dass die Spiele originalgetreu wiedergegeben werden, dann fürs Mega Drive angepasst, fürs NES, war es nicht unbedingt so. Ne? Ob da ein internes Team dran gesessen hat, gesagt, Hauptsache, wir lassen sie laufen. 50-Hertz-Version, ja, von, also ich kaufe mir doch nicht für 50 Euro eine 50-Hertz-Version von Balloon Fight. Ja,
aber dann kannst du ausrechnen, was die 60-Hertz-Version gekostet hätte dann.
Ja. 17% mehr hätte sie gekostet wahrscheinlich, damit man das mehr laufen lassen kann. Aber auf der Wii U, das war eh eine relativ große Enttäuschung, was sie mit der Virtual Console angestellt haben. Weder, dass du die Spiele upgraden kannst auf Wii U-Modus, du kannst bei dem Wii-Modus schalten, deine alten Sachen nochmal zocken, aber das Angebot war super mickrig. Ne, nicht mal alle NES-Spiele, die es gab, da draufgezogen, viele Konsolen gar nicht erst mitgebracht. Sachen wie C64, die auf der Wii gewesen sind, die irgendwann lizenzmäßig ausgelaufen sind, sowas hast du auch nicht mehr gesehen.
Ja,
also
Uridium
eine riesige drauf, Enttäuschung, ne? Auf der Wii U.
Ja, das finde ich ohnehin eine komische Sache. Also die ganzen Emulatoren-Geschichten, also wie man damit dann noch Geld machen kann, da sollte man wirklich sagen, so hier, ihr kauft das Gerät, ihr habt irgendwie so und so viele Sachen, die ihr euch frei runterladen könnt oder so, und dann ist gut. Also, und in welcher Frequenz man die auch rausbringt, weißt du, die haben so einen riesigen Backkatalog und man denkt dann immer so, warum bringen die ganzen anderen Spiele nicht raus? Die ganzen GameCube-Spiele, die mal irgendwann fällig wären eigentlich und sowas.
Das ist eigentlich so ein No-Brainer, dass die Wii U dann einen GameCube-Download-Service hätte. Ja. Ich hätte gedacht, dass GameCube Virtual Console eigentlich wirklich direkt zum Start oder so kommen.
Vor allem,
oder?
Wenn du merkst, dass halt die Third Parties halt nichts mehr machen auf deiner Konsole, dann musst du halt irgendwas rausbringen, um die Leute bei Laune zu halten, damit du halt mit deinen eigenen Produkten sozusagen immer nachschießen kannst. Mhm. Das wäre einfach gewesen, dann irgendwie jeden Monat 3 GameCube-Spiele rausbringen. Klar, die müssen dann auch noch vernünftig irgendwie umgesetzt werden und so weiter und so fort, aber andererseits...
Mir schaudert es auch ein bisschen von dem Preis, den sie wahrscheinlich verlangt hätten. Wenn man guckt, dass sie 19 Euro für ein Wii-Spiel haben wollen...
Hätte auch 15 Euro für ein GameCube-Spiel
15 haben. Euro wahrscheinlich in der Richtung. Also bei manchen Spielen ist es okay, bei der Wii-Version zum Download, weil manche Sachen seltener sind, wie die Metroid Prime Trilogy, ne, wo es ganz angenehm ist, dass du dafür 19 Euro oder zu Beginn sogar für 9,99 einfach mal ein Spiel haben kannst, was so selten geworden ist in der Fassung. Aber ansonsten, ich hätte mir gerne noch mal ein Punch-Out, wie Punch-Out für die Wii U nachgekauft, aber es ist mir nicht 19,99 wert.
Ist auch nicht so gut gewesen.
Ich hab's gern gespielt, aber sowas bei einem niedrigeren Price-Point, ob es jetzt 9,99 Standard ist oder die ganzen Sales, die du in den anderen Stores hast. Ich kaufe so viele Sachen für ein paar Euro nach für die PlayStation Network, weil da so viele Sales es gibt und ich so viele Sachen auf Archiv dann haben kann. Mit Nintendo ist es irgendwie super schade, dass du fragmentiert über viele Geräte mal so eine Sammlung dann hast. Ich habe Zelda auf dem 3DS, den ich irgendwann mal übertragen habe von meinen alten auf den neuen oder sowas, da habe ich Legend of Zelda drauf, dann habe ich noch andere Sachen als Modul oder irgendwo eine Virtual Wii-Konsole-Fassung, die ich auf die Wii U übertragen habe. Also ich habe kein uniformes Gerät, wo alle meine Nintendo-Sachen drauf sein können.
Ja, das wäre halt einfach, wenn du halt wirklich einen Account hast, der dann übergreifend ist über verschiedene Geräte und den dann auf allem nutzen kannst.
Mit der Switch wird das alles geil und anders
werden. Oh, ich hoffe mal. Ich hoffe, dass es da einen Account gibt. Das wäre fast schon das Wichtigste für mich. Ein Account, wo alles drauf ist.
Wenn wir jetzt hier reden, laufen ja die ganze Zeit im Hintergrund diese Demos von dem NES Mini. Und ich muss sagen, man kriegt schon richtig viel Bock, wenn man die ganze Zeit da hinguckt. So. Mhm. Weil die Spieleauswahl ist einfach schon echt auch gut. Und ich habe ja vorhin gesagt, es gab viel Schrott. Aber natürlich, weil die Masse auch einfach sehr groß war, aber es gab schon echt auch viele tolle Spiele. Und hier, wenn ich jetzt hier sehe, die Super Mario Bros. 1 bis 3, die hier gerade ablaufen, das sind schon echt einfach geile Spiele. Ich wollte vorhin noch sagen, bevor wir angefangen haben mit den Podcasten, kommen, wir spielen mal Teil 1 durch und gucken, wer es am schnellsten schafft. Da hätte ich richtig Bock drauf gehabt.
Super Mario Bros. 1? Mhm. Da bin ich bei 8 Minuten gerade. Aber ich hoffe, also ich bin ein bisschen eingeschlafen im Moment.
Mit den normalen Warp Zones dann
natürlich. Ja, mit den Warp Zones, genau. Also ich hab's ja mal mit Sia gemeinsam gespeedrunnt. Da hat mir ja so eine Challenge gemacht für Speedrandale. Und der Weltrekord liegt ja bei unter 4 Minuten noch was, aber das sind die Leute, die dann auch wie Maschinen dann gebaut sind und die Dinge 8 Millionen Mal durchgespielt haben und auf Twitch das immer streamen. Ja. Also meine Speedrun-Strats sind nicht ganz so gut, aber wenn du dann einmal einigermaßen eingeübt bist, kriegst du das auch in 6, 7, 8 Minuten durch.
Oh Gott, ey, ich würde das wahrscheinlich in 2 Stunden nicht schaffen. Ich bin für Speedruns einfach nicht geschaffen.
Wir haben es ja nicht bei Beans versus Mario haben wir es ja nicht richtig geschafft, allgemein. Crazy. Ich will mal gucken, oder Marc, hast du die Spieleliste bei dir da, ja, oder soll ich die nochmal rausholen? Weil das war auch die Überraschung für mich. Normalerweise denkst du ja, wenn Nintendo sowas rausbringen würde. Erste Nachricht, du hörst, es kommt ein kleines Mini-NES-Gerät raus, wo 30 Spiele drauf sind, da denkst du, okay, du hast alle üblichen Nintendo-Verdächtigen. Mhm. Also, weil Nintendo alles möglichst mit wenig Lizenzgebühren machen möchte, dann hast du zwar deine Super Mario Brothers, aber hast deinen Gumshoe und die Clu-Clu Land und alles, was so ein Ausschussware da gewesen ist. Aber nein, sau viel Third-Party mit dabei, ne? Mhm. Willst du mal durchgehen, Marc, durch die Liste?
Soll ich die Liste einfach durchgucken?
Oder ja, oder ja, ich würde sagen, genau, ich guck einmal durch und wir sagen ein bisschen was zu den Spielen,
genau, die hier. Also erstmal muss ich sagen dazu, dass ich habe das vorletztes Wochenende mit einer Freundin zusammen irgendwie mal ein paar Sachen gespielt und angefangen und ich war ein bisschen desillusioniert, weil Fabian gerade meinte, dass er total Bock drauf hat, die zu spielen. Erstmal gab es Probleme mit meinem Receiver, das irgendwie bei Mario, es hat geleckt wie Sau, liegt wahrscheinlich dann an den Einstellungen einfach, aber danach haben wir Zelda gespielt und irgendwie Bubble Bobble mal kurz angemacht und so. Und irgendwie, weiß ich nicht, hatte ich da auf einmal nicht so viel Lust drauf. Also es ist eher dieser Nostalgiefaktor und so. Aber zu den Spielen selber muss ich wirklich sagen, dass ich bei vielen echt so nach 2-3 Minuten dann dachte so,
ja klar, ja, Mann, ey. Das hat man natürlich auch oft.
Das hat man auch häufig. Ja, das habe ich aber auch bei vielen alten Klassikern selbst aus der 16- und 32-Bit-Ära. Ja. Das ist eben so, ich habe meinen Phil schon nach ein bisschen einfach anspielen bekommen. Und dann ist es auch vollkommen okay. Und
vor allem, ich erinnere mich noch an meinen Wortlaut, wie ich sagte, so Bubble Bobble ist eines meiner Lieblingsspiele damals. Irgendwie befreundete Freunde von mir an der Uni in Lüneburg, die hatten Automaten da stehen. Deswegen war ich da mal besonders gerne, um halt Bubble Bobble zu spielen. Und die Version vom NES ist halt nicht so geil wie die Arcade-Version.
Ja,
und das war stimmt. Schon so ein kleiner Downer.
Ich kann da übrigens, also da kann ich zwar nicht so gut sprechen wie meine Schwester da drin, aber meine Schwester ist absoluter Hardcore-Bubble Bobble-Freak und kann das auch blind durchspielen. Ihre Lieblingsversion ist die Master System-Fassung, wobei sie die vielen verschiedenen. Die ist tatsächlich um einiges besser als die NES-Fassung, aber ich habe die NES-Fassung am meisten gespielt, weil das Modul war, das mein Kumpel hatte. Lass mal einmal kurz durchgehen durch die Liste jetzt hier, die wirklich ziemlich bunt gemischt ist. Die ist alphabetisch jetzt hier drauf, Marc, die du mitgebracht hast. Balloon Fight haben wir natürlich erwähnt, einer der NES-Klassiker von Satoru Iwata programmiert. Ist ein lustiges Spiel, das wäre was, wofür ich jetzt nicht unbedingt 5 Euro ausgegeben hätte, aber solide.
Das ist ein typisches 3-Minuten-Spielchen.
Genau. Bubble Bobble hast du erwähnt, Marc ist mit dabei, ist eben auch ein schönes simultan 2-Multiplayer-Game. Ein bisschen viel Geflacker auf dem NES verglichen mit anderen Versionen. Ne? Das hast du ja immer, wenn du dann mehrere Sprites in einer Linie hast, dann fängst du an zu flackern, weil die nicht alle gleichzeitig dargestellt werden. Und wenn du auch noch anfängst, die Blasen da rauszupusten.
Ja, dann Slowdown-Action.
Dann wird es ein bisschen unübersichtlich, aber ein sehr cooles Ding mit dabei. Dann 2 Castlevanias mit drin. Konami hat Spiele mit draufgetan. Konami erinnert sich, dass sie Castlevania haben. Das ist auch vor allem einmal sehr ungewohnt. Castlevania 1, absoluter Klassiker. Simon's Quest, Castlevania 2 ist drin. Ist cool.
Ist nicht so gut.
Ja, ist cool genug, aber du kannst es nicht alleine durchspielen, weil die Übersetzung so schlecht ist. Es gibt viele irreführende Sachen dann da drin, wo du, wenn du nur das Spiel ohne Komplettlösung versuchst zu spielen, wie willst du darauf kommen, dass du dich irgendwo an einer Ecke der Welt hinknien musst und dann eine Kerze anzünden, damit ein Wirbelsturm vorbeikommt, irgendwie sowas, war das Rätsel. Und das wird dir nicht klar im Spiel erklärt. Das konntest du nur durch damals in den USA Nintendo Power Komplettlösung oder hier die Nintendo Hotline herausfinden.
Harald Ebert angerufen, der wusste das.
Ja, der Harald hätte einem weitergeholfen, ne? Oder das Nintendo Club Magazin.
Das ist ein bisschen ähnlich gewesen wie bei Zelda 1 und 2. Damals weiß im Nachhinein keiner mehr so richtig, was sie sich dabei gedacht haben, weil jetzt, also ich fand es unheimlich sperrig jetzt so, dass 2er, ich habe das mal 10 Minuten gespielt jetzt vor kurzem. und hab's halt gar nicht geblickt irgendwie. Es macht einem so wenig Laune auch oder so wenig Lust aufs Spiel. Dann davor habe ich das Einser mal gestartet und hab gedacht, ey, das ist eigentlich ganz okay gealtert.
Ja, das Einser ist auch sehr, sehr okay gealtert. Was eben schade ist, wenn sie zwei Castlevania-Sachen drauf tun, das mit Abstand beste ist Castlevania 3, Dracula's Curse, verschiedene Charaktere zum Auswählen, Pfade, die du wegmachen kannst, sehr viel näher dran an Castlevania 1, auch ziemlich selten mittlerweile als Modul, also es holt auch höhere Preise ab, wenn du es dir holst. Wenn sie gesagt hätten, Castlevania 1 und Castlevania 3, hätte sich keiner beschwert.
Dann guck mal, was auf dem Super oder auf dem Famicom Mini drauf ist. Die habe ich da extra da untergemacht, damit man sehen kann, was da drauf ist. Da kann ich aber gleich auch sonst nochmal
ein bisschen da drauf? Hä? Ist es da drauf?
Ich bin Castlevania 3? Ich sehe es hier gerade nicht, aber vielleicht hat es auch. Nee, hier ist nur Castlevania.
Nee, Quatsch, oh Mann, ja, Entschuldigung, nein, oh Mann, ich bin echt manchmal zu blöd. Da ist Final Fantasy 3 ist
drauf. Final Fantasy 3 ist
da drauf. Mann, ey, mein Kopf. Weil du mir den Zettel weggenommen hast.
Weiß ich den Zettel, aber ja, ich gebe ihn dir gleich wieder, dann kannst du das Famicom-Mini-Zeug durchgehen. Donkey Kong und Donkey Kong Jr. Das erste Donkey Kong finde ich, ich mag das erste Donkey Kong sehr gerne, aber ich spiele am liebsten tatsächlich die ersten Probelevel in der Game Boy-Fassung bei Donkey Kong 94, weil das eines meiner Lieblingsspiele, ich glaube sogar mein liebstes Game Boy-Spiel allgemein ist.
Hast du auf jeden Fall damals gesagt, im anderen Podcast.
Ja, genau, und es ist auch eins der wenigen, die ich hier auch noch behalten habe. Also ich liebe Donkey Kong auf dem Game Boy drauf, das ist einfach fantastisch. Die Variante, die hier mit drauf ist, die ist eben, da fehlt ein Level, ne? Da ist das der zweite Level oder der zweite oder der dritte ist
rausgeschnitten. Bei der Arcade-Version normalerweise
genau, nur drin. Genau, die Arcade-Version hat 4 Level. Der zweite ist hier in der Umsetzung, glaube ich, entfallen, dass du nur 3 hast. Die Grafik sieht auch nicht so richtig dolle aus. Es gab mal eine Version, eine NES-Version, wo dieser verlorene Level drin war, den sie für irgendeinen Download-Service, ob es jetzt die Wii Virtual Console oder war es vielleicht als Beigabe in Donkey Kong Country Returns oder so, ich weiß es nicht, irgendwo zu der Zeit damals, kann mich erinnern, dass sie eine Download-Fassung mit diesem extra Level gemacht haben.
Ja, ich erinnere mich nur daran, dass irgendwas fehlte bei den normalen Versionen, weil ich damals für Reload was eingespielt habe und dachte, hey, wo ist denn das Level? Kommt das erst, wenn man es dreimal durchgespielt hat oder was? Und das kam halt gar nicht. Und dann musste ich die Arcade-Version nochmal einspielen.
Und also das ist auch das einzige Spiel, was ich komplett durchgespielt habe jetzt. Ich habe es ja erst seit ein paar Tagen hier, das NES Classics und auch noch nicht so ultra viel spielen können, aber das kriegt man ja in 2 Minuten durch dann gefühlt. Donkey Kong Jr., der Nachfolger, der direkte. Ich weiß es nicht, ob, also da habe ich, glaube ich, den Lag gespürt, ja, weil bei manchen Spielen scheint es ein bisschen unterschiedlich zu sein, je nachdem, welchen Filter man aussucht. Ich habe auch von Leuten gehört, nimm lieber Pixel Perfect statt 4:3, weil anscheinend bei gewissen Spielen der Lag anders ist. Mhm. Bei Super Mario Bros. Habe ich den persönlich nicht gespürt.
Der war bei mir sau lang.
Ja. Also es ist sehr viele Unterschiede dabei gewesen und zumindest mit Ach und Krach habe ich noch die Medaille im Game Plus Daily geholt heute. Double Dragon 2 The Revenge als Beat'em-up mit drin. Ich glaube, die erste Double Dragon-Fassung war eh für den Arsch, die rausgekommen ist. Ich habe es auch hauptsächlich in der Arcade gespielt. Mhm. Die Zweier-Version, das ist ja alles so, ist es noch ein richtiges Double Dragon oder ist es schon eins von diesen Kunio-Kun-Spielen, die dann umgesetzt wurden?
Ich glaube, das ist ein richtiges Double Dragon, ist das noch,
ne? Also wer vielleicht hier World Cup Soccer kennt und diese Knautschfiguren.
Oh, das sind Kunio-Kun-Sachen, ne?
Den finde ich super. Das hätten sie statt Tecmo Bowl draufpacken
sollen. Das wäre, genau.
Die japanische Version ist es drauf.
Ja, ist es echt in der japanischen Version drauf?
Ja, River City Ransom ist drin und dieses komische Dings Neketsu oder so, glaube ich. Neketsu,
irgendwas auch.
Aber dafür fehlen nämlich schon andere gute Spiele.
Ja, zum Beispiel Tecmo.
Tecmo Bowl, aber Double Dragon 2, ich kenne die NES-Fassung, habe ich hier kurz ausprobiert. Ich finde es ein bisschen schade, dass es ein 2D-Spiel ist, was nur mit 30 Frames läuft. Das finde ich immer ein bisschen nervig, aber es fällt einem wahrscheinlich nicht so direkt auf, wenn man das nicht was anderes gespielt hat. Es ist aber ein Two-Player-Zusammenspiel und ich kannte hauptsächlich die Game Boy-Fassung, die nämlich ein anderes Spiel ist, als die hier drauf ist, eher so ein bisschen Sidescroller-mäßig und die ist tatsächlich so ein Neketsu-Kun, also mit diesen kleinen Knautschfiguren. Renegade, glaube ich, hieß das erste Spiel. Das ist die Gameboy-Fassung, die ich gespielt habe und die entspricht nicht der NES-Version. Mhm. Also es hat nichts mit der Fassung zu tun. Ich habe es nur reingefunden, weil ich Double Dragon 2 sehr gut kenne, aber eben in der Gameboy-Fassung. Und das hier ist ein komplett anderes. Ich kann es nicht beurteilen, ich bin mehr bei Streets of Rage, muss ich persönlich sagen, was solche Beat'em'ups
angeht. Siegerkind.
Ja, Streets of Rage ist aber auch geil. Kannst du nichts dagegen sagen. Dr. Mario ist drin. Dr. Mario ist okay. Ich weiß, das ist bestimmt Lizenzzeug. Ach, das
super, aber gern.
Ja, ich hätte lieber Tetris gesehen.
Ich glaube, Tetris war doch auf dem NES gar nicht so geil, oder?
Es ist eine okay Version gewesen, also es ist nicht die beste aller Zeiten. Und die ganz klassischste ist natürlich die auf dem Game Boy. Aber ich bin wesentlich mehr in Tetris drin. Ich glaube, die meisten Leute haben auch Tetris gespielt.
Welcher Trottel Mario spielt denn bitte, Entschuldigung, hier läuft die Demo von Castlevania ab. Welcher Idiot hat die eingespielt? Ja, dann ist man doch immer was, wo jemand voll geil irgendwie durchrusht. Nicht der beim ersten Gegner sich gleich viermal treffen lässt und stirbt dann.
Ja, ja, so selbst ablaufende Demo. Irgendein Praktikant hat's gemacht und Hauptsache, hast du es jetzt gespielt? Ja, ist okay, lass es auf Modul brennen. Für 30 Jahre später, dass die Leute sehen können, wie ein selbst ablaufende Demo versagt.
Okay, sorry, ich wollte dich nicht
unterbrechen. Nee, das ist aber vollkommen in Ordnung. Es ist sehr lustig, solche Sachen merkt man normalerweise nicht. Ne? Was da drin ist, die selbst ablaufenden Demos sind nicht immer perfekt. Ah. Gegenbeispiel übrigens Super Metroid, ne? Weil da werden Tricks verraten, die man nicht sonst weiß. Ne? Da gibt's
am Anfang meinst du für das Intro?
Genau, im Intro, aber da gibt es auch selbst ablaufende Sequenzen, wo da so Shine-Sparks und solche Spezialmoves gezeigt werden, die du sonst nicht kennst. Und dann sagst du, oh, vielleicht wenn ich das probiere, dann kann ich das auch machen. Oh.
Das mit dem Hinhocken meinst du und dann...
Genau, also so ganz verschiedene Sachen, die du normalerweise an Moves nicht kennst. Dr. Mario ist aber trotzdem ist ein Klassiker auch, ja, dass man es hier mit drauf tun kann. Excite Bike, oder wie wir es genannt haben damals, Excite Bike.
Ich fand das eigentlich super. Ich habe mich nur gewundert, warum das jetzt keinen Zwei-Spieler-Modus hat. Warum ist das nur Singleplayer?
Ich glaube, das Original hat auch keinen Zwei-Spieler-Modus. Echt
nicht?
Ne?
Ja, die haben ja die ROMs nicht angefasst wahrscheinlich.
Ja, ja. Ja, aber das war ja, damals war das doch irgendwie, um den Vier-Spieler-Adapter irgendwie zu pushen bei diesem, war das nicht Vier-Spieler-Spieler?
Ich weiß es nicht. Also vier, also in dem Vorset war ja, nee, aber da war drin Super Soccer.
Tetris.
Da war drin Tetris
also und Mario.
World Cup Soccer, Tetris und Mario, glaube ich. Ne? Und World Cup Soccer war das einzige Vier-Player-Game. Was dann mit dem Adapter funktioniert hat.
Okay, also ich nehme alles zurück.
Ich kann mich nur erinnern, wir haben es natürlich sehr häufig mit meinem Kumpel damals gespielt, aber ich kann mich auch nur an Singleplayer so Zeitsachen erinnern und da mochte ich Motocross Maniacs auch lieber später auf dem Game Boy. Es ist aber cool und es gibt ja eine sehr coole 3D-Variante für den 3DS. Ne? Mhm. Also die haben sie auch sehr schön umgesetzt. Tier Drive ist es. Dann Final Fantasy. What the hell?
Tja. Ja. Super komisch, weil Square macht halt schon ganz lange, jetzt bringen sie alle ihre ganzen Spiele in teilweise hässlichen Versionen für Handys raus und haben auch seit 100 Jahren, glaube ich, kein Virtual Console Spiel mehr gemacht, was ja super schade ist. Und dann auf einmal Final Fantasy jetzt damit drauf.
Einfach, ja, und für das Ding haben sie eben auch nochmal fünf, also es gab es als Download in der Wii Virtual Console für 5 €. Das ist das einzige vom NES, was im Westen erschienen ist offiziell. Mhm. Es gab ja noch den Zweier, der aber nie offiziell rausgekommen ist und der dritte sowieso nicht. Also von dem Zweier gab es eine Version, die nie offiziell released wurde. Final Fantasy ist eben klar ein Klassiker, aber sehr sperrig heutzutage zu spielen, ist eben ein Japaner-Rollenspiel aus dem Jahr 87. Ne? Also das kannst du vielleicht nicht ganz mit dem Fantasy Star vergleichen, was zur gleichen Zeit rausgekommen ist, hat eine ein bisschen andere Politur gehabt, aber es ist cool, dass es mit drin ist, überraschend, weil Square Enix könnte auch andere Sachen drauf tun, da hätte ich lieber einen Dragon Warrior gesehen, muss ich sagen. Weil,
Dragon Ball?
Dragon Warrior oder Dragon Quest kennen wir es, aber die ersten vier waren das Dragon Warrior in den USA und nicht im Westen rausgekommen. Die hätte ich persönlich ein bisschen lieber gesehen, weil die ein bisschen besser gealtert sind als das erste Final Fantasy.
Ich glaube, Final Fantasy ist einfach so ein Statement, wenn das mit drauf ist.
Ja, ja. Stimmt. Das Square aufgegeben hat, damit noch Geld zu machen, wahrscheinlich. Dann haben wir hier Galaga in einer Fassung. Also Galaga ist ein cooles Spiel, aber da würde ich auch nicht die NES-Version unbedingt als notwendig empfinden.
Ja, nee, da hätte ich sowas wie Parodius, aber Gradius ist ja drauf. Aber
Parodius, ja, Parodius hätte ich gibt gesehen. Es nicht. Ich hätte lieber, wenn Konami danach wäre, Life Force oder Salamander, der zweite Teil.
Stimmt, na, das wäre perfekt.
Der wäre sehr cool gewesen. Ich glaube, Parodius gab es nicht fürs NES, wenn ich mich nicht irre.
Doch.
Ja, echt?
Auf jeden Fall, das war das erste, was die Tests in den Magazinen.
Wirklich?
Sah auch okay aus, es war nur natürlich viel farbärmer und alles.
Ja, okay. Da sah weniger Gegner auf dem Bildschirm drauf, das gab es auf jeden Fall. Aber ich überlege gerade, gab es Salamander und Life Force denn bei uns auch?
Life Force gab es. Also Salamander ist ja, heißt es ja im Japanischen und hier war das Modul als Life Force dann draußen.
Ja, okay.
Mit dieser 3D-Schlange, die nach vorne dann kommt, auf dem Cover drauf, auf dem silbernen. Also das habe ich auch noch im Laden gesehen. Da vielleicht, also ja, da wären wir aber wieder bei Konami. Konami hätte natürlich auch tausende andere Sachen drauf tun können, wie Goonies 2, falls sie die Lizenz noch haben für den Film.
Das wäre super gewesen. Ja,
aber das geht bestimmt nicht.
Ja, wahrscheinlich wieder Lizenzgründe eben, deshalb hast du auch nicht so viel Lizenzzeug. Oder Konami hat auch die Turtles-Spiele, gerade so das zweite, was so ein bisschen Beat'em-Upiger aufgebaut war cool auf dem NES. Oder zum Beispiel selbst Metal Gear oder Snake's Revenge von mir aus. Ne? Auch wenn es nicht die Klassiker-Titel absolut auf dem NES gewesen sind, die hätte ich vielleicht ein bisschen lieber gesehen als Galaga. Und auch hier nicht meine liebste Version des Spiels, Ghosts and Goblins.
Makaimura,
ja. Also ich liebe die Ghosts and Goblins Games und speziell Dai Makaimura, also dann Ghouls and Ghosts als Nachfolger später auf dem Mega Drive. die NES-Fassung ist scheiße. Ja, die wurde umgesetzt nicht von Capcom selbst, sondern, wie hießen die, Micronix oder so? Da gab es irgendwie so eine japanische Klitsche, die sehr, sehr schnell Arcade-Ports gemacht hat. Mhm. Und das Spiel sieht hässlich aus auf dem NES. Es läuft nur mit 30 Bildern, die Steuerung ist scheiße. Aber anscheinend haben viele Leute Nostalgie für diese Version von Ghosts and Goblins.
Ernsthaft? Das ist so furchtbar. Ich habe das hier angemacht. Und unabhängig davon, dass es jetzt damit drauf ist, hatte ich erst vor kurzem jetzt, weil es für den 3DS rauskam, super gut ein Ghost durchgespielt.
Ist so gut.
Und das ist, nee, ist es auch nicht. Oh, ist so gut. Aber es ist einfach komplett anders. Du erkennst es nicht wieder. Es sieht wirklich aus wie der hässliche, verkrüppelte Bruder davon. Aber das nur ganz kurz zu dem Super Nintendo-Spiel, muss ich sagen, niemand, der bei Verstand war, kann das damals vernünftig durchgespielt haben, ohne Quick Save, Quick Load, solche Sachen. Das Spiel ist einfach so unfassbar schwer und unfair.
Also ich,
alleine diese Red Gargoyles, das ist einfach so eine Unverschämtheit in dem Spiel.
Ich weiß, dass ich den, also ich weiß nicht, ob ich den zweiten Quest geschafft habe, aber als Kind habe ich den ersten durchgespielt, aber das hat auch mich viel Qual und viel Zeit gekostet.
Du aber das zweite ist ja nochmal das gleiche, nur du musst mit dem passenden Item am Ende dann
genau, ankommen. Ja, es wird ein Item respawned. Ich glaube, es ist aber noch sogar einen Tacken schwerer oder zumindest ist nochmal ein bisschen Gegnerplatzierung abgedatet. Ich bevorzuge ganz persönlich aber, auch wenn das Super Ghosts and Ghosts dann in der Gunst dann weiter oben steht, ich bin Ghouls and Ghosts Fan, also das, was auf dem Mega Drive rausgekommen ist und wo du auch in alle Richtungen schießen kannst mit den super Rüstungen, die du nehmen kannst. Das ist hier aber auch nicht mit drauf.
Das gibt's doch gar nicht. Du hingst zu lange mit Fabian Döhler rum, bist voller Sega-Fanboy geworden. Aber
Ghosts and Ghosts ist doch am Super Nintendo auch.
Super Ghosts and Ghosts. Das ist quasi das dritte Spiel der Reihe. Also es gab Ghosts and Goblins, dann Ghouls and Ghosts und Super Ghouls and Ghosts. Das sind die ersten drei Teile.
Okay, aber am Super Nintendo gab es nur das eine, ne?
Genau, das ist auch, es ist auch komplett anders eben. Also der erste Level sieht immer ähnlich aus bei allen Spielen mit diesem Friedhof, aber dann divergieren sie alle in komplett andere Level. Okay. Und da kann man sich die Retro-Club-Folge von letzten Jahr angucken, da habe ich eine History gemacht zur Serie.
Wie ist denn das PSP-Spiel? Das habe ich lange nicht mehr gespielt. Das
war Ultimate Ghosts and Ghosts? Ja. Oder nee, Ultimate Ghosts and Goblins haben sie es genannt. Sehr cool, ja, aber auch 2,5D, ne? Das heißt also, du musst dich schon auf etwas, also Polygongrafik ein bisschen gröbere einstellen, dafür hat es gute Effekte und es hat so Rollenspielelemente drauf, wo du erstmal deinen Doppelsprung verdienen musst und Sachen einsammeln musst. Da weiß ich nicht genau, es gab eine upgradete Version namens Makaimura Kai oder jedenfalls wie der Name auf Japanisch hieß, der nochmal am Schwierigkeitsgrad was gemacht hat, weil die Urfassung soll noch mit das schwerste Spiel dann gewesen sein von
auf der PSP jetzt?
Auf der PSP, ja, da gibt es eine verbesserte Version, die das nochmal ein bisschen anpasst und erträglicher macht.
Ja, das ist echt schlimm gewesen.
Aber ja, ich kann es empfehlen, aber man muss wirklich schon eine hohe Toleranzgrenze dann haben.
Direkt parallel dazu noch Super Castlevania 4 gespielt. Und das heißt ja auch mal, okay, das sind schwere Spiele, aber das ist so einfach im Vergleich dazu.
Ja.
Aber das ist fantastisch gealtert. Das ist auch unglaublich lang. Ich habe es noch nie vorher durchgespielt, ist mir aufgefallen.
Also es
hat so viele Levels und Welten einfach super.
Es sind so viele. Ich hatte zuletzt mal geguckt, sie hat es für Speedrun-Dale geübt und durchgespielt. Also hat einen Speedrun gemacht, hat knapp eine Stunde dafür gebraucht. Also hat sie aber auch 2,5 Monate lang geübt. Und ey, wie schön dieses Spiel ist, ne? Also Musik ist geil und die Level so abwechslungsreich und so viele kleine Ideen, die drin sind.
Bossgegner.
Super Bossgegner, der drehende Mode 7 Level, Kerzenleuchter, auf denen du entlang schwingst. Also das ist wirklich ein absoluter Hammer. Können wir ja vielleicht nachher nochmal sagen, wenn wir uns ein bisschen über das Super Famicom Mini unterhalten, was da draußen ist. Aber Ghosts and Goblins, keine gute Version. Umso geiler, Gradius ist ein Top-Shooter, der drauf ist. Wie gesagt, ich hätte mir den Nachfolger noch gerne gewünscht, aber ist ein Top-Game, auch auf dem NES, genauso wie die Arcade-Fassung. Also nicht allzu sehr runtergelitten darunter. Und es ist das erste Spiel, was den Konami-Cheat drin hat. Den habe ich sogar eingegeben hier auf dem Mini Classics. Da kriegst du nämlich alle Spezialwaffen freigeschaltet damit in der Fassung. Und ich konnte den ersten Level dann nochmal durchspielen.
Gleich im Titlescreen, wo gibt man ihn ein?
Pause machen im Spiel und dann einfach eintippen. Also dann einmal BA reicht und dann hast du schon alle Options freigeschaltet. Dann Ice Climber ist dabei. Ich bin immer versucht, Ice Climbers zu sagen, aber es ist wahrscheinlich so eine Marotte, die ich mir über die Jahre eingeholt habe. Ice Climbers war niemand, nicht der Favorit. Ich
sagen, gar nicht.
Ja, das ist auch viel besser in Erinnerung. Das habe ich auch irgendwie angespielt und das war teilweise mit dem Springen dann wieder um auf das.
Ja, das ist so.
Das ist manchmal ein bisschen sehr hakelig.
So. Also Springen ist es sowieso bei einigen Spielen hier. Bei Donkey Kong Jr. war es das Springen und auf einem anderen Game hier, das haben wir auch bei Game Plus Daily jetzt gespielt, da war das Sprungverhalten auch für den Arsch. Das merkt man erst viele Jahre später. Aber
Ice Climber, siehst du mal, wie gut das bei Mario ist, ne, das Sprungverhalten.
Ice Climber ist immerhin aber auch eines der essentiellen Spiele von damals. Selbst wenn du es nicht spielst, ich finde es okay, dass es hier auf der Liste drauf ist. Und ja, jetzt sind wir bei der selbstauflaufenden Demo von Ghosts and Goblins.
Ja, da kommt leider nur der, das ist mir jetzt schon bei einigen aufgefallen.
Ach nee, hier kommt doch hier noch was. Hier kommt ein bisschen, wie hässlich das aussieht. Das sah selbst die C64-Fassung das
aus. Das sieht ganz, ganz schlimm an.
Guck mal, wie das ruckelt, auch alles bei dem Bewegen. Und
ja, viele Animationsphasen, der gute Mann auch, ne?
Ja, also ey, das sind coole Spiele.
Wer spielt das so? Ich flipp aus, der stirbt wieder nach 5 Metern.
Wir müssen mal, das wäre eine Reportage. Wir suchen alle Leute, die selbst ablaufenden Demos damals eingespielt haben und schlagen sie links und rechts für ihre schlechtes
Game. Komm, bestimmt im geheimen Abspann werden die alle genannt.
Kunio-kun hat's gemacht. Ice Climber bei Kid Icarus ist drauf. Ich habe nie so große Berührungspunkte gehabt. Ich habe es ein bisschen gespielt, Kid Icarus, aber es scheint ja so ein bisschen in die Metroid-Ecke zu gehen, ein bisschen Jump'n'Runniger, aber ich will es vielleicht mir irgendwann mal geben. Es sieht cool genug aus.
Ja, kann man mal spielen. Also
wenn du als Aubergine rumlaufen willst,
oft hatte das Gameboy-Spiel, ne? Früher. Ich fand es okay. War nie eins meiner Lieblingsspiele, aber ja. Schon Bock gemacht.
Ich denke immer darüber nach, ich habe bei mir im Regal das DS-Spiel, das Uprising stehen. Oder nee, 3DS-Spiel.
Wenn die Steuerung nicht The Claw wäre, dann wäre es, glaube ich, ziemlich geil. Und wenn man in diesem 3D-Modus, wenn man auf dem Boden rumrennt, nicht mehr den Tasten ist. Also die Steuerung ist teilweise echt für den Arsch.
Die haben ja so einen Standfuß beigepackt, damit man es... So einen Standfuß beigepackt, damit man es nicht in den Händen hält zum Spielen, ne?
Genau.
Da haben sie auch später nichts mehr dran gefixt oder so, dass es irgendwie dieses Circle Pad unterstützt oder den zweiten Stick oder?
Ich bezweifle es gar nicht.
Ich bin da nicht ganz sicher.
Ich muss es mal probieren, also falls es
Patches gibt. Könnte sogar sein, dass sie irgendwann mal...
Das würde auf jeden Fall dabei helfen, bei der Steuerung an sich.
Nach, ob das...
Aber das würde an den Bodenkämpfen nichts ändern, das ist echt zu hakelig.
Meint ihr aber dann mehr, dass eine neue Version gepresst wurde vom Modul sozusagen oder dass es tatsächlich einen Patch gibt, weil gibt es Patches bei 3DS-Spielen?
Ja, es gab ein paar Spiele, die Updates bekommen haben.
Mhm. Wir gucken hier mal kurz weiter. Kirby's Adventure ist drauf, eines der spätesten NES-Spiele und grafisch beeindruckendsten.
Das haben wir ziemlich lange sogar gespielt. Das fand ich auch eigentlich relativ gut. Und da war auch, wie gesagt, der Lag jetzt nicht so doll zu merken wie bei Super Mario, obwohl ich jetzt nicht dran rumgespielt
habe. Ja, es scheint wirklich von Spiel zu Spiel unterschiedlich zu sein. Deshalb, ich habe es ja auch gesagt, ich habe es bei Super Mario Brothers probiert und da gab es für mich zumindest, also ich konnte meine Speedrun-Strategien noch halbwegs anwenden. Und da geht es auch ja ziemlich auf dahin. Das war für mich das Zeichen, dass es da einigermaßen okay ist. Aber anscheinend gilt das nicht allgemein für jedes Spiel.
Ne? Aber was mir aufgefallen ist, ohnehin bei allen Spielen, die man gespielt hat, dass man, glaube ich, ein bisschen entfremdet davon ist, präzise Sachen zu machen in Spielen. Dass die modernen Spiele viel, viel mehr verzeihen. Mhm. Und bei dem Spiel jetzt bei Kirby, ich habe mich teilweise unfassbar dumm angestellt, dass,
Wobei selbst kleine Mengen an Lag, man unterschätzt das ganz gerne. Wir haben jetzt für bei Speedrandale zuletzt ist ein Kollege vorbeigekommen, der hat uns einen ziemlich geilen Sony Trinitron Röhrenfernseher vorbeigebracht und dagelassen. Schließ dann mal eine Nintendo Wii mit RGB-Kabel an oder die alten Konsolen über Composite oder wie auch immer. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, was den Input-Lag einfach angeht. Selbst wenn du den Fernseher auf Game-Modus hier stellst, diese 20 Millisekunden, die draußen zusätzlich noch über die Emulation, die Sachen reinkommen oder Funk-Controller und alles. Sonic 1 zum Beispiel, ne? Ich habe es über meine Retro-Box jetzt hier gespielt, auf die Master System-Fassung und da habe ich das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen laggy, selbst original, aber ich kann den Knopf drücken und der springt erst, wenn ich den Knopf losgelassen habe. Ne? Und das geht bei solchen alten, präzisen Sachen. Du denkst auf einmal, als ob du gerade Autofahren gelernt hast, wenn du es auf so einem Röhrenfernseher dann spielst. Gerade die alten Sachen, die so richtig kleine Reaktionen von dir brauchen.
Ich habe es jetzt wieder gemerkt, das ist meine Lieblingsthemen. Ich habe ja jetzt tatsächlich diesen neuen Scaler bekommen vor ein paar Tagen, diesen Open Source Scan-Converter.
Da bin ich mal interessiert zu sehen.
Weil ich jetzt leider schon gesagt habe, Scaler, das stimmt nicht. Ist es ein Line-Doubler oder ein Line-Tripler, was ein bisschen was anderes ist. Aber da habe ich mal Super Nintendo und N64 angeschlossen und ich war auch richtig geflasht davon. Also Super Nintendo kenne ich die Spiele echt ziemlich gut mittlerweile, auch wie die sich so verhalten. Und wie so ein Super Mario World dann einfach darauf wirkt. Ich habe es mal an einen Monitor bei mir gemacht und ich habe es auch mal an einen Beamer, den ich leihweise mit zu Hause hatte, weil die auch mal recht guten Input-Lag haben oder einige zum Spielen. Das war Hammer. Also zum einen, dass es über einen Beamer Super Nintendo N64 mit 2 Meter Bilddiagonale trotzdem okay aussah, weil das ziemlich gut das Signal aufwerten kann. oder das ziemlich gut verarbeiten kann, ein Signal, was diese HD-Geräte verstehen, aber auch Input-Lag-mäßig, das stimmt schon. Selbst, wie du schon sagtest, was wir heute, wo wir denken, ja, okay, mache ich mal den Game-Modus an, jetzt ist das schon alles super, das ist noch was komplett anderes, einfach als diese völlig verzögerungsfreie Eingabe, die du eigentlich bei diesen Spielen damals hattest.
Du musst auf jeden Fall mit den Dingern mal im Retro-Club vorbeikommen, damit wir das mal ausprobieren und zeigen. Also der OSSC, nee, oder? Open-Source-Scan-Converter, glaube ich, wie sie es genannt haben. Basiert es nicht auch auf so einem FPGA-Chipset?
Genau, FPGA, der halt eigentlich nur dafür, das ganze Ding wurde dafür gebaut, um Retro-Konsolen an moderne Displays anzuschließen.
Ja, ich habe nicht mehr so viele Retro-Konsolen hier, aber ich habe ja noch einiges im Fundus im Retro-Club und ich muss mit Simon mal quatschen, weil der hat seine ganzen alten Retro-Konsolen oben dann ausgestellt im Moment, inklusive 3DOs und dem ganzen Krimskrams.
Aber du kannst da halt auch, wer jetzt ein bisschen über das klassische Retro-Ding hinausgeht, auch das hat auch einen VGA-Eingang für einen Dreamcast oder natürlich auch einen Komponenteneingang für eine PS2 und solche Geschichten.
Das sind eigentlich sehr preisische Sachen. Das müssen wir mal ein bisschen verdeutlichen. Aber ja, gerade solche Scan- oder solche Selbstkonverter, die aber einigermaßen teuer sind, das Open-Source-Ding kostet irgendwas an die 200?
Ja, mit Netzteil und Fernbedienung und Versand aus England.
Genau, das war echt erschwinglich dann.
Ja, wenn man an den Frame-Meister denkt, der das Doppelte kostet eben.
Und es ist viel, viel einfacher, viel simpler. Der hat auch kein On-Screen-Display, also dafür wird die Firmware aber häufig geupdatet, weil es halt ein FPGA ist und der Typ das halt selber macht. Aber du hast ein Display an dem Gerät selber und du hast ein paar Optionen, die du ändern kannst. Du hast aber sofort gleich ein super Bild von Anfang an und es sind dann halt noch so Kleinigkeiten, die du einstellen kannst. Und nicht so wie beim Framemeister, wo du 100.000 Untermenüs hast.
Ich möchte einen kleinen Tipp abgeben für die Leute, die sich mal ein bisschen näher informieren wollen. Es gibt so einen ganz fantastischen YouTube-Kanal namens My Life in Gaming. Ah,
super Typen, echt fantastisch.
Ja, wobei ich finde den einen ein bisschen, ich kann den schlecht anhören, aber der Channel ist super gut.
Ja. Das aber die haben Ahnung davon, die können das gut vermitteln. Also das finde ich da eher wichtiger.
Genau, also manche haben vielleicht nicht ganz die Präsenz, sagen wir da, um solche Sachen zu präsentieren, aber das sind zwei sehr clevere Typen, die sich gerade dann mit Anschlussmöglichkeiten und sehr technischen Details dann auseinandersetzen und super interessante auch Vergleichsbilder machen, welche Version von PlayStation einspielen, in welcher Fassung wirkt wie besser oder jetzt gerade auch für das Mini-NES haben sie auch eine Folge gerade rausgebracht, wo sie auch mal ein paar Punkte angesprochen haben, die wir gleich nochmal ansprechen werden, die mir persönlich nicht aufgefallen sind, aber dann so Hardcore-Puristen eben ganz genau erkennen.
Aber die wirklich auch sehr, sehr viel Wert darauf legen, dass es halt um Original-Hardware geht, beziehungsweise modifizierte Original-Hardware, aber um Original-Spiele, die sie spielen wollen, auf Original-Hardware und dann werden die halt gemoddet bis zum Abwinken.
Genau. Ist aber auch lustig, dass das sind die Amerikaner, wie man mal sieht, was die teilweise dann für andere Probleme haben, die wir, also wir haben ja mal rumgeheult von wegen, die Spiele kommen später, die sind in 50 Hertz, haben PAL-Balken. Ich habe da mal in einer Folge, ging es bei denen nur darum, dass es nahezu unmöglich ist, gerade jetzt noch irgendwie, dass die haben keine SCART-Umschalter, die dann noch RGB-fähig sind, weil dieses ganze SCART-Ding generell, die aber RGB im Besonderen, spielte bei denen keine Rolle. Nee. Bei uns waren das Dinger, die standen für 10 Euro in jedem scheiß Elektromarkt. Damals jeder von uns hat wahrscheinlich, der älter als 30 ist, hat drei von diesen Dingern.
Mit Vivanco-Adaptern.
Genau. Oder
so. Ja, aber die waren ja auch noch schlecht.
In Amerika gibt es das nicht.
Wenn du jetzt so eine Dinger wie von Wolfsoft, diese fetten Boxen da, denen vorführen würdest, die würden sich die Finger danach lecken. Ja. Weil die halt richtig qualitativ gut sind, halt, dass du wirklich umschalten kannst zwischen den Geräten.
Ja, das ist wirklich immer erstaunlich, wie viel die dann eben mit Composite oder teilweise noch mit Antennenausgängen dann gemacht haben.
Oder S-Video war
das. Oder S-Video, das höchste der Gefühle. Dieser Mike Mattei, der mit dem mit dem Angry Video Game Nerd dann die Videos dann anstellt, der hat auch zuletzt ein paar Videos gemacht, wo er sein Setup vorgestellt hat und der hat irgendwie da 70, 80 Konsolen gefühlt da stehen und da so zwei Batterien mit Composite switchen, wo er dann mit Tasten hier rummachen kann und der hat dann so ein Follow-up-Video, nachdem er seine Sammlung präsentiert hat, gesagt und hat gesagt, ey, viele haben gesagt, warum machst du denn nicht RGB oder sowas dort rein, weil das Bild dann besser wäre und da hat er das aufgegriffen, was du gesagt hast, hey, ich habe mein Setup darauf ausgelegt, ich müsste bei allem jetzt selten und teure Kabel jetzt irgendwie suchen, Adapter, die in der Form auch, die ihr findet im Internet haben meist fünf Slots nebeneinander, wie wir sie hier ja auch kennen. Und da musstest du ja auch, wenn du einen hattest, wo du nicht selber den Knopf drücken kannst, konnte auch noch da habe ich lieber nicht alle Geräte angeschlossen lassen, weil ich mache das Super Nintendo an und auf einmal leuchtet die Leuchte vom Mega Drive ein bisschen, weil der Strom auch durchgeführt wird. Also an die Probleme, über die wir hinweggekommen sind, für die ist es komplett anderer Schnack.
Aber das, was Fabian gerade gesagt hat mit den RGB-Adaptern, ich glaube, Jeremy Parrish hatte das letztens auch irgendwie ein Bild davon getwittert, irgendwie, wie er seine ganzen Sachen jetzt da verkabelt hat, wie stolz er darauf ist, dass er halt dieses Adapter-Ding da hat. Ja. Und ich dann auch dachte so, okay, ist jetzt wirklich nichts Besonderes für uns gewesen, aber für die Amerikaner ist es wirklich halt ein Exot.
Ja, also ich will auch über kurz oder lang darauf hingehen. Ich möchte ja ein bisschen runterdampfen nach Möglichkeit dann auch. Ich mag zwar Original-Hardware ganz gerne und die Spiele habe ich auch alle bei mir, aber ich habe sie irgendwann mal wirklich den Großteil ausgelesen über Red Roads und dies und alles, dass ich sie in digitaler Form da habe. Und ich möchte möglichst flexibel mit möglichst wenig Geräten sein, wenn ich irgendwas capturen möchte oder davon die Footage brauche oder irgendwas streamen möchte, dass ich vielleicht ein Gerät habe, was schon angeschlossen ist an den HDMI-Adapter, damit machen kann oder so, wie ich meine Raspberry Pi Box eingerichtet habe, die für solche Fälle ideal geeignet ist, ist nicht exakt das gleiche Gefühl, wie man es mit dem Adapter oder der Hardware hätte, aber es kommt zumindest nah dran, wo ja auch das NES Mini Classics ja auch gefühlt was sowas ist. Ne? Eine spezielle Form, wo du die Spiele mit ein bisschen weniger Stress genießen kannst, auch wenn sie nicht absolut perfekt und zu 100% das Gefühl replizieren, aber zumindest nah dran kommen.
Das ist auch mal der Unterschied, wenn man die nun halt beruflich braucht, wie damals, als ich für Reload Sachen eingespielt habe, da ging es eigentlich auch nur darum, halt die Sachen darzustellen. Da ging es nicht darum, die auf Original-Hardware so 1000%ig zu haben oder dass sie halt wirklich in der genauen Framezahl gelaufen sind oder so.
Ja, aber auch zum Beispiel, also wenn du dich an die Playzeiten zurückerinnerst, Marc, ja. Zum Beispiel, ich habe komplett mit meiner damaligen teuren Blackmagic Capture Karte, die ich mir für daheim geholt habe, Nintendo Wii-Spiele eingespielt. Ne? Und die Wii-Spiele konntest du mit 640x480 einspielen, in dumpf und in schlecht. Und das pack mal in eine Sendung, die mit 1080p ausgestrahlt wird, eine dumpfe Masse oder sowas. Ja? Und heutzutage hast du die Möglichkeiten, nimmst einen Emulator mit Dolphin auf dem PC, womit du das spielen kannst, oder zumindest dann die Variante, Wii-Spiele auf die Wii U drauf zu tun. Also für unsere Zwecke, du wirst ja auch nicht wirklich hässliche Videos abliefern, auch wenn es dann authentisch wäre. Oder du machst eben teure Umbauten, wie du es dann anstellen
kannst. Ja, was dankt dir denn letztendlich dann auch keiner? Es geht wirklich darum, dann die Spiele dementsprechend in bester Qualität darzustellen. Da muss man teilweise einfach auf Emulatoren zurückgreifen.
Ja, man muss auf jeden Fall immer gucken, was die sinnigste Variante ist. Ob man hier den Download anschmeißt oder hier das Zeug so anstellt. Zumindest wir haben hier einige Sachen drauf. Kirby's Adventure, das letzte, was wir erwähnt haben. Mario Brothers, das Originale, was super schwierige Steuerung hat für mich gefühlt auf dem NES. Da bin ich auch öfters genug abgekratzt. Aber es ist immer noch ein sehr, sehr schönes Multiplayer-Game,
muss ich sagen. Sehr lustig. Man sich gegenseitig dann auch mal schön die Schildkröten, wenn richtig einer gerade die einsammeln will, ja, dann umdrehen kann wieder.
Auch ein komplett anderes Verhältnis. Und das haben sie richtig gemacht hier bei Capcom. Ein Mega Man-Spiel. Es gibt zwar 6 auf dem NES, aber Mega Man 2 ist das Top-Game, was da drauf ist. Kann ich auch so nur bestätigen. Ja, wir gucken uns gerade das Intro von Ninja Gaiden hier an. Ja, eines der wenigen NES-Spiele, das Cutscenes hatte.
Stimmt, ich bin auch gerade überrascht davon.
So richtig mit Dialog und allem drum und dran. Wir kannten uns hier übrigens, das hat mich auch ein bisschen gewundert, hinten auf der Packung vom NES Classic Mini ist auch das deutsche Cover mit drauf und da hieß es Shadow Warrior. In Deutschland hieß es gar nicht Ninja Gaiden. Aber im Spiel, da es ja original die gleiche Version vom NES Mini Classics wie in Amerika ist, sehen wir das Ninja Gaiden Cover, wo es noch Ninja Gaiden heißt.
War das nicht andersrum genau?
Nee, Shadow Warrior hieß es hier und Ninja Gaiden in den USA.
Ah, okay. Ja.
Also Shadow, wir kannten Ninja Gaiden hier nicht so lange und ich glaube auch nicht, dass der zweite oder dritte Teil erschienen sind. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, davon mal eine deutsche NES-Fassung gesehen zu haben. Mega Man 2 ist dabei. Mega Man 2 übrigens mit einigermaßen Soundlag habe ich jetzt auch dann mitbekommen. Also gefühlt, da ist auch irgendwie ein paar Millisekunden später der Sound, wenn du dann da drin bist. Also Leute, die das Spiel sehr gut kennen, werden davon ein bisschen dann abgeschreckt. Metroid, das Originale. Ein Klassiker, ein bisschen sperrig spielbar.
Ja, das kannst du eigentlich nicht mehr spielen.
Gerade wenn man schon mal jetzt Zero Missions gespielt hat oder so, dann ist das immer die beste Variante.
Es gibt übrigens, es gibt ja so ein spezielles Script, was man auf dem PC per Emulator spielen kann, das so Annehmlichkeiten, Quality of Life Sachen wie eine Map, die man zuschalten kann, die im Original nicht mit drin ist, oder bessere Respawn-Punkte oder sowas dann da freischaltet, also oder da reinmacht überhaupt das Spiel, womit es um einiges spielbarer wird, das ist die Version, die man hier hat. Und es gibt auch ein selbstgemachtes Patch, das kann man natürlich jetzt auf dem NES Mini Classics nicht wirklich dann da spielen, aber wenn man die Retro-Box oder Raspberry Pi oder andere Emulatoren verwendet, dann kann man viele dieser Patches draufsehen. Da hast du auch, wenn man eine Map und ein neues Sprite und dies und jenes und alles, du kannst es verbessern gegenüber der sperrigen Originalversion, die hier mit drauf ist. Ninja Gaiden haben wir erwähnt, sau schwierig drauf. Pac-Man ist mit dabei. Sieht originalgetreu aus und es läuft sogar jetzt gerade hier auch. Also man kann sich jetzt nicht beschweren, dass es zu anders als die Arcade-Fassung aussieht. Ich habe jetzt den einen Level gespielt nochmal. Ich habe Pac-Man sehr gemocht. Es war mein erstes Videospiel auf dem Atari VCS. Mhm. Viel Nostalgie mit dabei. Ich liebe Pac-Man, aber ich hatte auch genug von Pac-Man nach einmal die Runde machen.
Ja, aber es ist zumindest sehr technisch okay. Also es flimmert und flackert und ruckelt nicht so doll.
Für mich kein NES-Klassiker eben, weil ich es mit so vielen anderen Sachen verbinde. Ne? Also für mich ist es nicht unbedingt wert, dass es da drauf wäre. Aber du kannst vielleicht sagen, wenn du eine Kiste hast, wo viele Klassiker bei sind, warum nicht auch Pac-Man? No. Und da läuft das nächste, ey, wir haben eingeholt die Sachen.
Fantastisch.
Punch-Out, featuring Mr. Dream. Kein Mike Tyson. Ja, da wollen wir die Lizenz nicht mehr haben. Irgendwann wurde es ja ausgesetzt. Da bin ich zumindest interessiert dran zu sehen, weil das ist ja ein Spiel, was auf Nicht-CRT, also nicht zu Röhrenfernsehern, ja unspielbar ist.
No? Ja, habe ich auch schon oft gehört.
Weil der letzte Endboss, der hat so kurze, oder gibt einem so kurze Reaktionszeiten, wo du teilweise auf die Zuschauer hinten achten musst, weil du weißt, wenn ein Zuschauergesicht sich so bewegt, dann, ja, das war tatsächlich der Trick oder sowas, um den Endboss zu besiegen. Da hilft es mir, auf die Zuschauer zu achten bei einem bestimmten Move, weil ansonsten die Reaktionszeiten so gering sind. Nur bei Röhrenfernsehern kannst du es noch machen, bei Downloadfassungen und sowas mit dem Delay ist es unmöglich.
Fand ich immer so auch anstrengend bei Punch-Out, dass es so schnell so schwer wurde einfach.
Ja, ich muss sagen, ich habe Punch-Out natürlich damals gespielt, aber ich bin super Punch-Out-Fan, auch wenn es ein anderes Spiel ist, ein bisschen arkadiger, aber Super Punch-Out ist eines meiner Lieblings-Super Nintendo-Games. Ja.
Finde ich auch cool.
Und das ist einfach fantastisch. Das würde ich gerne auf dem Super Nintendo Mini Classics dann drauf sehen. Star Tropics, sehr cool. Ja, das erste zumindest und nicht das zweite. Ein Zelda-eskes Action-Adventure. Gab es nicht diesen Brief, den man in Wasser tauchen musste?
Ja, sowas. Ich wollte hier mal gucken, ob die es ins elektronische Manual irgendwie reingepackt haben, die Info.
Ja, aber es gibt kein elektronisches Manual, ne?
Doch, das kann man abrufen.
Genau, du kannst es abrufen, aber wäre kein Platz drauf gewesen, da ein JPEG oder sowas drauf.
Das finde ich aber auch ein bisschen...
Da sind nur 256 Megabyte drin. Entschuldigung, die NES-Spiele sind ziemlich groß wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, genau. Da hat man nicht mit dem Stock den billigsten Chip.
Finde ich aber echt auch ein bisschen schäbig, dass die nicht da drauf sind, dass du die nur auf der...
Ja, ist komisch.
Ja, also das hätte es nochmal doch rund gemacht. Also wenn ich mir diese M2-Collections eben von diese Sega Ages-Dinger angucke, die sind zwar auf CD-ROM, wo du mehr Speicher drauf hast, 500 MB statt 256, aber die haben da sogar nicht das nur die Scans der Handbücher, sondern Artwork mit dabei, Interviews und den ganzen Bullshit. Hier nichts. Star Tropics war aber ganz cool.
Ja, das sieht auch, also das hat ja zwei verschiedene Grafikstile. Die Oberwelt-Levels sind ziemlich hässlich mittlerweile, aber so diese Dungeons, was wir jetzt hier gerade sehen, das kann man sich auf jeden Fall noch angucken.
Ja,
also soll ja auch spielerisch gut sein.
Ja, ich habe es vor ein paar Jahren mal nachgeholt, also den Großteil zumindest. Ich habe es nicht komplett durchgespielt damals. Und ich habe es mir auf der Virtual Console dann auch noch geholt. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Beigabe. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass der zweite Teil auch noch mit bei ist, dieses Sodas Revenge. Was wohl dann noch
war schön. Auch so ein Spätwerk, ne? Es kam ziemlich spät.
Ziemlich spät und dadurch leider auch nicht in so großer Quantität vorhanden. Super C, hier genannt, ein Spiel, das wir hier unter einem anderen Namen kannten, nämlich Probotector 2 Forces of Evil. Hieß es bei uns. Der zweite Teil, wobei, das ist so ein bisschen der Brainscratcher, wenn man das so nennen würde. Es ist ein gutes Spiel, keine Frage. Ne? Es ist ein Probotector, es ist ein Contra eben in der Originalfassung mit Söldnern statt Robotern. Nur Alter, Contra 1 oder Probotector ist der Klassiker, ne, auf dem NES.
Echt? Also was, ist das besser?
Ich will jetzt nicht sagen unbedingt besser, aber der Nostalgiefaktor, wenn die auf solche Sachen dann hingehen, und es ist jetzt nicht so schlecht, dass man sagen würde, du nimmst unbedingt den zweiten Teil da rein. Also die meisten Leute, die dann da hingehen, würden sagen, hey, wo ist mein Probotector, wo ist mein Contra? Ich habe die jetzt nicht so präsent im Kopf, dass ich sage, das eine oder das andere ist besser, aber der erste ist einfach geil.
Ne? Ich finde das super Contra, also technisch immer noch. Also das heißt, immer noch fett ist jetzt Quatsch, aber für NES-Verhältnisse sieht das super gut aus.
Ja.
Und es erinnert mich ganz, ganz doll halt an Super Probotector einfach auch. Der ganze Aufbau vom Level 1 und so. Ich weiß nicht, ob das später auch so weitergeht, dann dass das so ähnlich bleibt.
Ja,
aber es könnte halt 1:1 der gleiche Levelaufbau so ungefähr sein.
Ja, ich weiß nicht, ob du dann ganz exakt gleiche Level wie bei Contra 3 oder Super Probotector hast. Aber ja, es ist so natürlich, wie es sein sollte, eins der Bindeglieder. Ist auf jeden Fall besser als dieses komische Contra Force, was nochmal rausgekommen ist, was dann... aber da hatte ich auch mal im Retro-Club mal ein bisschen mehr drüber gemacht. Und da sollten wir wahrscheinlich eher Colin fragen, weil der die Dinger in- und auswendig kennt, die Contras. Dann haben wir das Super Mario Bros. Das Triumvirat mit dabei. Natürlich alle cool. Das erste ist super, das zweite sehr eigenständig. Und Super Mario Bros. 3 ist das beste NES-Spiel, kann man eigentlich sagen.
Ja.
Dann Tecmo Bowl. Ich habe es einmal probiert, ich habe gleich einen Touchdown geschafft. Im ersten Drive. Ne? Ist das cool, Marc?
Das Drive. Ist ziemlich gut.
Heißt das Drive?
Habe ich was Falsches gesagt?
Meinst du im ersten Spielzug jetzt
oder was?
Ja.
Sagt man doch auch Drive dazu, oder nicht?
Ey, warum stellt ihr mir so eine Frage? Ich bin gerade voll woanders im Kopf gewesen.
Entweder denke ich an das oder an Golf. Das kann natürlich auch sein.
Ja, ein Golf. Frag doch nicht sowas jetzt gerade.
Nimm es doch für bare Münze.
In meinem Kopf ist rotiert gerade Contra und Probotector und ich überlege gerade, ob das auf dem Amiga Greiser hieß oder so irgendwas. Das
hat doch, ja. Da gab es einen anderen Namen.
Greiser ist der europäische Name.
Okay, gut, ja, weil das war das, deswegen war ich eben gerade ein bisschen abgelenkt. Ja.
Übrigens da auch sagen, die Arcade-Fassung ist schlechter als die NES-Version, ne?
Was?
Ja, tatsächlich. Also die gab es nämlich gerade auch für PS4 in diesen Arcade Classics, ne, für irgendwie 6,99 oder so zu kaufen. Und da habe ich mir ein Video angeschaut. Die ist eben so eins dieser Hochkant-Arcade-Spiele, wo du sagst, wozu für ein Run-and-Gun-Spiel Hochkant-Modus machen. Und ich weiß nicht, es sieht nicht unbedingt besser aus und es fühlt sich auch irgendwie schlechter an, glaube ich, bei der Steuerung, soweit ich es mitbekommen habe. Also da lieber die NES-Fassung bevorzugen.
Ich habe übrigens, ich musste jetzt kurz nachgucken, als ich das mit Greiser gesagt habe, ich habe ein Spiel damals immer bei Amiga gespielt, wo ich mir ganz sicher war, ganz viele Jahre, dass es auch ein Contra-Spiel ist. Das war es aber nicht, das war dieses Midnight Resistance. Kennt ihr das?
Oh, ja, Midnight super. Resistance ist, ist nicht von
Data East.
Von Data East ist es gewesen. Da muss ich übrigens auch sagen, die Mega 3-Fassung davon hat einen der geilsten Soundtracks überhaupt. Ne? Da habe ich nämlich auch die Arcade-Fassung gespielt, das heißt Hitoshi Sakimoto gemacht, der Final Fantasy Tactics die Musik gemacht hat. Der hat sau viele Musik eben auch fürs Mega Drive komponiert. Und die erste Level-Musik in der Mega Drive-Fassung klingt tausendmal besser als die Arcade-Fassung und ist für mich so einer der wirklich der besten Tracks, die ich je im Videospiel gehört habe. Aber will ich nochmal verdeutlichen, also muss ich nochmal sagen, weil Midnight Resistance fällt mir das immer, weil das so einen richtig geilen, wo man einen Techno-Track hat als ersten Level.
Das war wirklich super auf dem Amiga, das stimmt.
Ja, Tecmo Bowl mit dabei, ja, da hätte ich auch lieber World Cup Soccer gesehen, aber dadurch, dass sie weltweit für den Westen eine Version rausgebracht haben, sind wir jetzt mit einem Footballspiel ohne lizenzierte Teams.
Aber das ist auch eins der Spiele, was wirklich damals die Amis, glaube ich, bis zum...
Das ist das Nostalgiespiel für die Amis, ja.
Total. Also das spielen, glaube ich, immer noch Leute.
Das gibt's auch so Patches für,
mit den aktuellen Teams und all diesen Kram. Ja. Aber dann ist wahrscheinlich eher das Super Tecmo Bowl, hieß doch der Nachfolger, der dann auch lizenzierte Teams an sich hatte, ne?
Für Super Nintendo schon?
Die haben Super Tecmo Bowl genannt, das war noch zur NES-Zeit.
Ja.
Und zumindest das Tecmo Bowl, was hier ist, das sie deswegen wohl auch gewählt haben, dann hast du eben nur Washington und Kansas City und nicht dann die Chiefs und die Redskins und die alle. Je nachdem, wie lange sie noch Redskins heißen, ne? Die Legend of Zelda sind die letzten beiden Spiele, die hier drauf sind. Legend of Zelda 1 und 2. Das erste super cool, ne? Das zweite Gewöhnungssache.
Ja, super, ey, super dazu möchte ich mal kurz sagen.
Es ist sauschwer.
So schwer. Besagte Freundin, mit der ich das zusammen gespielt habe, die hat sich auch ein NES Mini Classic geholt. Und das erste, was sie gemacht hat, ist, das Original Zelda zu spielen und hat wirklich angefangen, so eine Karte zu malen. So ganz akribisch mit den ganzen kleinen Büschen, die da so drauf sind. Und das fand ich total schön, weil du es vorhin gesagt hast bei Metroid, dass man da auch diese Karte dazu schalten kann, irgendwie per Patch bei irgendwelchen Emulationen. Und das bringt einen wieder zurück so an die Zeit, wo man noch selber Karten gemalt hat.
Ich glaube, es war zumindest von der Oberwelt aus, war doch eine Karte mit dabei beim NES-Spiel, was zumindest die Oberwelt anging. Ne?
Eine ganze? Echt?
Es war, glaube ich, wirklich so eine recht ausfaltbare. Also ich kann mich nicht zu 100% erinnern, aber ich meine, eine gezeichnete Karte gesehen zu haben von der Zelda 1 Oberwelt, die auch in diesem Grid-Muster war. Hm. Aber vielleicht ist es auch eine, die sie in den Nintendo Power-Sachen dann drin hatten. Aber ich habe das Bild noch so visuell vor Augen, dass es eine gezeichnete Version
gibt. Ich wollte gerade sagen, wenn das eine Faltkarte war, dann muss aber ein halber Katalog drin gewesen sein, weil da sind doch schon ein
paar
mehr.
Bei Link to the Past sind sie drin. Guck mal, da auch die japanische Marke. Ist das nicht toll? Ist dein Famicom Mini Classic schon angekommen?
Nee, das jetzt kommt's nämlich. Das habe ich auch sehr, sehr pünktlich bestellt und schäbigerweise ist das nicht angekommen. Ich habe es natürlich schon bezahlt und frage mich, wann es jetzt ankommt. Also ich habe noch keine Statusveränderung. Und genau, um das mal kurz zu erklären, das war auch so, dass man das Netzteil dazu kaufen musste, separat, was jetzt nicht so schlimm gewesen wäre, weil es halt ein normales Handy-Netzteil ist.
Aber trotzdem nervig.
Nervig, aber dass die Konsole noch nicht da ist, noch viel nerviger. Was daran auch schlimm ist, ist, dass die Controller nicht wie bei der deutschen oder US-Version, dass man die für zum Beispiel die Wii U oder für die Wii benutzen kann, im Zusammenhang mit den normalen Wii-Controllern, sondern die sind an dem Gerät wirklich festgemacht. Also du hast auch keine Möglichkeit, Verlängerungskabel.
Ja, sie sind unfassbar klein, oder? Sie sind
mini, ja.
Und sie, ja, nicht nur das. Also erstmal sind die Kabel unglaublich kurz und da kann mir auch jeder erzählen, was er will. Das hat, glaube ich, nichts mit zu kleinen japanischen Wohnungen zu tun. Ja, es sei denn, die sind einmal einen Meter groß.
So hat man es doch gemacht. Man hat sich hingekniet vorm Fernseher mit seinem Famicom und sich dann dahingesetzt.
Ja, aber ernsthaft, da kann ich den Bildschirm nicht erkennen, weil ich da irgendwie 50 Zentimeter vorher.
Ja, es ist ganz weird, also dass man so nah dran ist, dass die Controller tatsächlich verkabelt sind mit einem Miniaturkabel. Ja. Und ich habe so ein Vergleichsbild gesehen. Ich glaube, so Steuerkreuz und Knöpfe sind ungefähr hier der Game Boy Micro Größe.
So ungefähr sind die wirklich. Also bei den Bildern, die man so sehen konnte. Und das finde ich echt schon ein bisschen sehr merkwürdig. Also die haben sich, hätten sich ja auch daran orientieren können an den Originalen, dass sie ein bisschen größer sind. Aber das andere ist, dass bei dem Famicom, also wer das schon mal gesehen hat, da kann man die Controller an die Seite im Gerät sozusagen platzieren, sozusagen so reinstecken. Und damit das halt funktioniert bei der Konsole, damit sie halt wirklich authentisch aussieht, haben sie die Dinge halt wirklich sehr miniaturisiert.
Ja, ganz, ganz strange. Also ich hätte mich auch gefreut, ich hätte gerne auch für einen 10er einen originalen Famicom-Controller mir nochmal geholt, der entsprechend den Anschluss hat. Und ich weiß nicht, sind da auch die Mikrofone mit bei, die
also,
die hatten?
Oder ich weiß nicht, ob sie wirklich so ein Mikrofon, ne? mit drin sind, aber sie sind, glaube ich, auf dem Controller drauf. Also entweder sind sie ja
nur stilisiert Knopf hat, der dann drauf. Ja, das kann natürlich auch sein, so wie dein Fake-Modulschacht bei dem Gerät.
Ja, aber ich weiß auch gar nicht, welche Spiele davon, die jetzt da drauf sind, auf dem Famicom
Mini. Ja, wir können ja mal checken, was sind so die Sachen, die nicht in der westlichen Version
drauf sind. Genau, also es gibt ein paar Spiele, die sind halt identisch, also der Großteil ist identisch.
So zwei Drittel, ne, ungefähr.
Ja, doch, ich glaube irgendwie 11 Stück sind irgendwie unterschiedlich bei den beiden. Doch mehr, als ich erwartet hatte. Ich dachte, es wären irgendwie nur 3, 4. Also, ja, wie soll man jetzt am besten vorgehen? Bubble Bobble ist auf jeden Fall nicht drin.
Ja, sag einfach, welche dir auffallen, welche dann nur in der japanischen Fassung drin sind.
Also in der japanischen Fassung Final Fantasy 3 hatte ich ja vorhin schon gesagt.
Kann dann, keiner spielen. Ne?
Ja, die Version ist wirklich, auch selbst im Remake ist die wirklich schwer verdaulich.
Wieso habe ich denn hier Double Dragon The Revenge nicht ausgehakt? Achso, okay. Atlantis no Naso, The Secret or das Rätsel von Atlantis.
Das ist was es nicht im Westen gab, ne?
Genau, das ist irgendwie auch so eine Mischung aus Jump'n'Run und
von Nintendo selber?
Da bin ich jetzt gerade nicht sicher,
ob es von Nintendo ist. Was ich potenziell gern gesehen hätte, es gab doch so ein Game, was sie zuletzt vor etlicher Zeit auch mal für den 3DS als Download rausgebracht haben, so ein Zelda-mäßiges mit Japano-Style-Game. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber das haben sie dann nochmal rausgebracht.
Als Virtual Console-Spiel?
Als Virtual Console-Ding für den 3DS, aber für dann...
NES, aber...
Genau, also ich kann ja mal checken oder sowas, dass irgendwas, was es nur in Japan gegeben hat und somit so feudales Japan, aber Zelda-Styling gewesen ist.
Soll das gewesen sein?
Ich check das mal, aber du kannst mal weiter sagen, Martin, ich check das mal.
Downtown Neketsu, das ist halt...
Kunio. Dieses, no? Der erste Renegade, oder? Ist es?
Ja, das ist dieses, was von den Kunio-Kun...
Sachen genau, ich glaube, das erste müsste Renegade sein, aber ich weiß nicht, ob das exakt die Version ist. Das ist
irgendwie eine lange Serie. Ich habe da auch mal nachgeguckt, da gibt es irgendwie alle möglichen Sportarten. Auch von,
ja.
Das ist halt diese
Dodgeball,
ne? Knubbelfiguren, Baseball. Die man halt auch von dem Fußballspiel kennt. Mario Open Golf ist da noch bei der Punch Version bei.
Das hätte ich auch gern gespielt.
Genau, Mega Man ist beide auch drin. River City Ransom.
Sehr cool.
Ja. Was halt auch dann...
kenn ich hier als... Street Brawler oder so, das hatte ich hier nochmal einen anderen Namen, das ist hier gar nicht River City Ransom, ne?
Ja, aber das ist das Spiel, wovon auch, wie heißt denn der Film noch hier?
Phantomkommando.
Hä?
Phantomkommando?
Nein, oh Gott, der als Comic war, Scott Pilgrim.
Ah, ach so.
Wo die sich ganz viel von geliehen haben, halt die Geschichte mit dem, dass wenn Gegner irgendwie hops gehen, dass sie dann irgendwie einen Sack Geld hinterlassen und sowas alles.
Ich mag den Film ja überhaupt nicht, ne?
Ich bin auch nicht so ein großer Fan davon, außer von
Elizabeth
Winstead. Dann ist noch Solomon's Key drauf.
Ah, ja, schönes Puzzle-Game.
Gab es eine Version für den Gameboy, glaube ich, damals?
Ja, es gab auch die NES-Version, glaube ich, hier. Das war mit dem Zauberer, wo du so Blöcke erscheinen lässt.
Ja, oder genau. Irgendwie so, ne? Irgendwie so ein kleines Puzzlespielchen, finde ich eigentlich auch ganz gut. Ja, super Kontrast auf beiden drauf. Tsupari Osumu, halt ein Sumo-Spiel, damit man auch japanische Kultur mal ein bisschen vertreten natürlich hat da drin. Und dann Ya Kung Fu, was ich irgendwie auch eigentlich nur vom C64
ja, aber das hatte. Mag ich gern.
Das war auf jeden Fall auch ganz gut. Und ich habe gerade gesehen, dass es doch nicht so viele Spiele sind, weil ich vorhin, während ich das bei der Arbeit gemacht habe, ein paar nicht durchgestrichen habe. Also es sind, glaube ich, nur 9 Spiele, die unterschiedlich sind.
Ja. Okay, aber es sind immerhin andere Sachen, einige fehlen dafür. Ne?
Genau, also siehst halt schon kulturelle Sachen drin. Also jetzt statt Sumo ist dann halt bei der unserer Version dann halt Football drin. Oder Punch-Out ist dann da irgendwie drin. Und dafür ist dann Golf in Japan, weil Golf in Japan einfach extrem beliebt und bekannt ist. Und sonst halt andere Sachen, weiß nicht, Bubble Bobble ist halt auch halt eher ein, also natürlich ein japanisches Spiel, aber eher dann im Westen irgendwie bekannt geworden. Ja, aber interessant auf jeden Fall, dass es da so Unterschiede gibt.
Ja, also ich hätte mir schon vorgestellt, dass sie eine andere Mischung da machen. Nur, wenn sie für den japanischen Markt ein neues daran stellen, es kommt ja auch die neue Hardware, warum denn nicht auch ein spezielles Europa-NES machen? Also nicht, dass sie dann die 50-Hertz-Fassung dann drauf machen von den Dingern und Fabian guckt nicht hin, gleich kommt wieder der schlechte
Castlevania. Das ist genau das, ich wollte es nur nicht sagen.
Der schlechte Castlevania-Spieler wieder dabei. Also ich hätte gerne auch hier ja nicht nur World Cup dann gesehen, sondern eben auch etliche andere Titel würden mir da noch einfallen, wenn ich mal genau in der Bibliothek nachgucken würde, die ich dann lieber gesehen hätte, dann würde ich von mir aus Pac-Man und Galaga da rausstreichen. Ghosts and Goblins muss ich hier nicht sehen. Meine Sammlung hätte ein bisschen anders ausgesehen bei den 30 Titeln.
Ich finde es interessant, weil wir jetzt sozusagen, dass das NES in Amerika und in Europa halt gleich aussah und das Famicom in Japan dann anders, wie das denn wäre, wenn jetzt wirklich mal in absehbarer Zeit, vielleicht nächstes Jahr zu Weihnachten oder so, dann halt ein Super Nintendo.
Boah, ich will nicht das hässliche Ami-Ding haben.
Na, das müssen sie trotzdem ja austauschen, dann kannst du in Japan und hier wahrscheinlich nicht das Gleiche machen, weil ich weiß nicht, wie ist das bei dem Famicom Mini? Das hat wahrscheinlich nur Japanisch, da gibt es kein Sprachmenü wahrscheinlich, oder?
Mhm. Ich weiß es ja leider noch nicht, aber ich schätze mal auch, dass es halt komplett nur einfach Japanisch ist.
Ja, aber selbst auch dann, die würden die ROMs ja nicht neu machen, die Spiele waren damals bestenfalls innerhalb von Europas multilingual.
Es sind eine Handvoll Sachen sind tatsächlich verändert, aber ich glaube, das liegt daran, weil sie eventuell die Virtual Console Fassung benutzt haben. Zum Beispiel sind da so ein paar Bildflashes reduziert. Ne?
Hier
zum Beispiel, das war in dem My Life in Gaming Video mit dabei, haben sie es nochmal gezeigt. Bei Mega Man 2, wenn du da den Boss auswählst oder den Raum, normalerweise auf dem NES flashest irgendwie 5 oder 6 Mal hintereinander. In der Version flasht es nur einmal, weil von wegen, lass es Epilepsie sicher machen. Ne? Manche Sachen hatten sie schon für die Virtual Console verändert und das ist aber das Maximum, was an den Modulen hier gemacht wurde. Also ansonsten ist es recht uniform.
Tja, da haben sie von Pokémon von der Serie gelernt, ne? Keine Epilepsieanfälle.
Ja, sicher. Sicher ist sicher. Ich habe auch irgendwo, ich habe mir schon ein paar Sachen aufgeschrieben für potenziell ein Super Famicom Mini oder ein Super Nintendo Mini, was für eine Sammlung ich mir vorstellen würde. Aber da habe ich es unter den Aspekten eben gemacht, was wären meine absolute Wunschspiele, die draußen und Lizenzen und sowas missachtet. Also ein Turtles in Time gehört für mich darauf zumindest, ne? Auch wenn das hier natürlich wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist. Was da aufnimmt. Insgesamt aber, ich weiß jetzt nicht, wie oft ich das Mini-Classics jetzt so spielen will. Das ist eine coole Kuriosität und ich glaube, viele Leute haben mehr, die dann so richtig drauf abfahren, die nicht mehr so ultra viel Kontakt mit Videospielen haben, aber die Nostalgie noch haben und vielleicht, oh, meinem kleinen Sohnemann kann ich das mal schenken, damit er sieht, wo Papa da früher mal gezockt hat und alles.
Der wird aber nicht besonders dankbar sein, weil die Spiele halt ziemlich schwer sind und man muss auch sagen, jetzt in der Diskussion, ich dachte mir das schon, dass es ein bisschen so in die Richtung geht, aber dass wir nicht so mega doll gehypt sind. Jeder will dieses Ding haben, das weckt halt Begehrlichkeiten. Ja,
benutzen will ich es aber eigentlich auch nicht.
Ja.
Benutzen will ich es dann aber
eigentlich auch nicht. Genau, aber die Spiele sind auch wirklich nicht so, dass man jetzt sich da tagelang hinsetzen könnte, um die zu zocken. Also da ist dann wirklich dieser Nostalgiefaktor mal sehr, sehr verklärt,
glaube ich. Blöde ist ein bisschen, finde ich jetzt noch, dass halt die Leute, die das jetzt mal so mitnehmen, weil sie denken, ach ja, ich habe jetzt 20 Jahre keine Videospiele mehr gespielt und habe Familie und Kinder, aber so ein NES, das kenne ich ja noch, das nehme ich mal mit. Die haben natürlich auch, die haben kein Spielzimmer oder irgendwie, wo sie ihr Konsolen-Setup haben, sondern sie haben irgendwie einen großen Fernseher im Wohnzimmer und die gucken halt richtig blöd aus der Wäsche, weil niemand sagt ja auch einem vorher Nintendo nicht, die Packung nicht, von wegen, hey, du hast eine Konsole, die hat ein 70 cm langes Controllerkabel und jetzt guck mal, was du damit machst, weil entweder steht die Konsole neben dir auf der Couch und du hast ein super langes HDMI-Kabel zu deinem Fernseher oder du stehst halt alle, also nee, aufstehen geht ja nicht. Du sitzt super nah vor deinem Fernseher, ja, wenn die Konsole da steht, und du bist eigentlich auch dazu gezwungen, weil der Controller hat halt auch keine Extra-Taste, um ins Menü zu kommen,
ja,
um das Spiel zu wechseln und zu speichern.
Es geht tatsächlich, dass du über einen Controller rein kannst, aber wenn du einen anderen Classic-Controller anschließt, der einen Home-Button hast.
Genau,
aber
das sind ja wieder die Leute, die, das haben die dann nicht, die Leute, die das Ding mal so mitnehmmäßig kaufen, die haben nicht zufällig noch einen Classic-Controller für eine Wii zu Hause rumfliegen.
Ja, ist das Ding jetzt genau, ausgegangen. Genau, ne? Du kannst ja den Power-Button nochmal drücken, Marc, das war der Bildschirmschoner, hat sich dann selber ausgeschaltet hier. Aber da hast du absolut recht, Fabian, also selbst wenn es wäre irgendwie, wir machen das Controller-Kabel absichtlich kurz, weil man muss ja ans Gerät ran, um ins Menü wieder zurückzukommen, ist ein bisschen so eine fadenscheinige Begründung. Wenn wenigstens das Stromkabel, was bei ist, wo du das Netzteil mal bei hast, du kannst immerhin an den Fernseher oder sonst was dann anschließen. Also die meisten neuen Fernseher haben ja einen USB-Ausgang, der ein bisschen Strom dran hat, und dafür funktioniert es noch. Das, was wir hier sehen, ich habe es auch gerade nur an dem Fernseher angeschlossen, ne, vom Stromding. Und es geht zumindest, und es muss ja auch nicht so ultra viel speichern, dass da was kaputt gehen kann. Wenn da ein langes Strom- und langes HDMI-Kabel bei wäre, wenn die Dinger 3-4 Meter lang wären, dann könnte ich zumindest halbwegs verstehen. Ansonsten weiß ich nicht, wäre die Packung größer gewesen, hätte man sonst nicht diese, hatten sie vielleicht nur die Kabel schon vorgefertigt von anderen Classic-Controllern, wo sie die NES-Schale drüber gemacht haben und die konnten keine neuen produzieren.
Aber ich verstehe es nicht. Begreifen, irgendwie klar kann man immer sagen, dass man zu Hause auch irgendwie einen Adapter hat für sein Handy oder sowas, aber das gehört einfach mit dazu, dass du halt ein vollständiges Gerät ablieferst. Also verstehe ich beim 3DS schon nicht.
Nachdem Nintendo aufgehört hat, Netzteile in die New 3DS-Packungen reinzutun, das finde ich auch eine Unverschämtheit. Also wo ich habe meinen alten 3DS verkauft und mir den neuen geholt und sehe, da ist kein fucking Netzteil drin. Ja. Ich muss mir selber ein Netzteil holen.
Ja, das war halt da halt richtig dämlich, weil es kein Standard-Port war.
Ja, nee, genau, nicht mal ein Standard-Port, also jetzt ist es zumindest standardisiert, aber ich finde es trotzdem ein bisschen anders und unverschämt zu sagen, vor allem, nimm doch irgendein Netzteil, was du vom Handy hast, aber letzten Endes, du weißt noch nicht, ist da genug Ampere dran, wenn du wirklich genug gucken willst, dass du das Ding vernünftig mit Strom versorgt wird, kannst du nicht auch jedes x-beliebige nehmen.
Kurz, wir sind ja vorhin gar nicht über eine Sache noch oder auf eine Sache eingegangen, und zwar die verschiedenen Modi, die es gibt, die Bildschirmdarstellung.
Genau.
Ja. Dass es halt den 4:3-Modus gibt, den klassischen, wie Leute das halt erlebt haben, das NES. Dann gibt es noch einen CRT-Modus.
Ja, es gibt also einen sehr basic CRT-Modus. Was du hier hast, ist da so, dass das Bild absichtlich entfremdet und verschlechtert wird, in Anführungsstrichen, damit du so das Gefühl hast, wie es damals auf dem NES gewesen ist. Und für die meisten war ja entweder Antennensignal oder eben Composite das höchste der Gefühle, weil das NES das mit dran hatte. Und was das hier macht mit dem CRT-Modus, ist es, das Bild auf 4:3 strecken. 8:7 ist ja der Modus, in dem das NES das Bildformat ausgibt und der Fernseher das dann streckt, damit es ausgestellt wird. Aber dann kommen wieder diese gerade und ungerade Pixelgeschichten. Ich glaube, da haben wir uns aber unterhalten, bevor wir den Podcast angefangen haben.
Genau deswegen, das hatten wir vorhin einmal ganz kurz angesprochen. Und dann der Pixel-Perfect-Modus, der für die meisten Leute wahrscheinlich so der beste Modus ist.
Ja, naja, aber der sieht halt dann nicht so aus. Ne? Du hast da dann keine runden Kreise.
Genau, ist halt oval alles.
Das kann man bei Kirby ganz gut sehen. Ne? Da gibt es im Intro eben einen Kreis, der gemalt wird, wo Kirby dargestellt wird, und dieses Pixel-Perfect-Ding ist eben das Verhältnis 8:7. Das NES, um Pixel zu sparen, hat es nicht in voller 4:3 Auflösung gerendert, sondern ein bisschen enger. 256x224, ich weiß nicht genau, wie viel es ist im Kopf, aber irgendwas so um den Dreh, und hat dann durch den Fernseher automatisch strecken lassen. Dann wurden die viereckigen Pixel, womit das dargestellt wurde, eher rechteckig, aber die Designer haben bei der Erstellung der Grafik kompensiert. Die haben die Grafiken einfach dann schmaler angelegt, so wenn sie breit gezogen werden, dass sie richtig dann erscheinen. Und deshalb hast du gefühlt dann bei vielen Spielen, die sehen aus, als ob sie so dünne Spargeltarzane wären. Aber wer es nur von Emulatoren auf dem PC kennt, die hauptsächlich diesen 8:7 oder Pixel-Perfect-Modus benutzt haben, wo die Balken extra dick an der Seite sind, für die ist es wahrscheinlich noch näher dran.
Ja.
Und der Vorteil, der dabei ist, wenn du es auf Flachbildfernsehern in diesem 8:7 Modus draufpackst und die Pixel gerade sind, bedeutet das, dass du kein so Bildschimmern und Nachziehen beim Scrollen hast. Das hast du nämlich bei so emulierten Sachen, wenn du auf 4:3 machst und die Pixel nicht mehr viereckig sind, sondern rechteckig. Wenn du da eine smoothe Bewegung von links nach rechts beim Scrollen hast, dann ziehen die Pixel ein bisschen nach und es sieht aus, als ob es ein bisschen glänzt. Und nicht mehr wirklich perfekt ist. Und das ist bei Pixel Perfect gegeben. Mhm. Und bei CRT sieht es hässlicher aus, weil da auch noch ein RF-Wackeln irgendwie ja, noch mit dabei ist.
Das ist ein übertrieben in seinen Stilmitteln. Ja.
Scanlines finde ich vollkommen okay. Die mag ich auch gerne, weil so ein bisschen das RGB-Feeling dann weiterbringen und vor allem auch die harten Pixel ein bisschen abschwächen, aber trotzdem noch gut aussehen.
Ja, aber nicht dieses Gewabe und dieses Bildfarbluten und so, das ist schon, dieser Röhrenfilter ist einfach ein bisschen zu drüber, meiner Meinung nach.
Ja, er ist mehr Antennensignal fast schon eben, anstatt Composite.
Warum ich das eben nochmal angesprochen habe, um ein bisschen auch so den Bogen zu spinnen zum Anfang, wo wir über Emulatoren und teure Emulatoren gesprochen haben, weil ich ehrlich gesagt der Meinung bin, dass das zwar ein schickes Gerät ist und auch bestimmt sein Geld wert und so, aber dass es bestimmt bessere Möglichkeiten gibt, Sachen im Original nachzuspielen, weil das teilweise doch auch gerade mit dem Input-Lag und ein paar Sachen mir nicht so richtig zusagen und es nicht perfekt ist.
Ja, aber wenn du sagst, im Original nachzuspielen ohne Input-Lag, dann gibt es keine günstigeren Möglichkeiten.
Nee.
Dann kannst, weil wenn du die Originalmodule alle einzeln kaufst und dir eine Konsole und dann noch einen Röhrenfernseher, da bist du deutlich teurer dran am Ende.
Ja, das auf jeden Fall, aber ich meinte nur halt auch dieses authentische Spielen oder ob es Möglichkeiten gibt, das über andere Emulationsgeräte halt eigentlich genau dasselbe Spielerlebnis zu haben, wie jetzt über das NES Mini.
Das also, geht natürlich schon.
Also zumindest von, sie haben die Sache wesentlich runder gemacht, als es sein könnte. Es gibt ja viele, zum Beispiel von Sega lizenzierte Geräte, was sie an andere Firmen rausgepackt haben, wo es dann das Mega Drive Flashback-Form gibt, wo du das mit Composite anschließen kannst und da 80 Spiele drauf sind, inklusive 40 Homebrew, irgendwie selbstgemachten Sachen. Die haben nicht so eine schöne Wertigkeit. Ne? Trotz der kleinen Probleme, ein bisschen Input-Lag und anscheinend ist auch noch ein Farbrauschen drin, was man erkennt, wenn man ganz nah ranzoomt. Das haben auch die My Life in Gaming Leute nochmal ermittelt, wo auch immer das daherkommen mag. Ich merke das jetzt nicht da so direkt beim Spielen. Für mich sieht das eigentlich alles ganz gut aus und es hat vernünftige Optionen. Es spielt sich auch so. Die anderen Varianten waren eben immer, irgendwo hat es gehakt. Das Bild ist scheiße, der Controller wackelt und irgendwie fühlt es sich nicht gut an. Mhm. Ja, die Emulation ist scheiße, der Sound hört sich schlecht bei Sonic an und alles. Hier bist du zumindest sehr nah akkurat dran und hast in einem Päckchen ein recht rundes Erlebnis.
Wir kommen ja gleich, sind wir einigermaßen durch mit dem Thema?
Ja.
Was ich ganz interessant finde, ist, habt ihr euch schon mal gefragt, warum Nintendo jetzt unbedingt das Gerät rausbringt? Was es für einen Hintergrund haben könnte?
Ja, was ich vorhin schon mal gesagt habe, Thema Virtual Console gibt es vielleicht bei Switch dann nicht mehr. Und du hast halt nochmal was Gutes, um im Weihnachtsgeschäft jetzt zu punkten. Ja. Du kannst in einem Jahr mit der exakt gleichen Hardware, die da drin ist, in einem anderen Gehäuse ein Super Nintendo machen, in 2 Jahren N64. Mhm. Ist doch voll gut.
Oder das NES Mini Classics 2, wo nochmal 10 Spiele extra dazugepackt wurden in der Liste, aber die gleichen nochmal drin sind. Wenn ich mir was hätte wünschen können, dann wäre es klar, dass es wieder Technik, die eingebaut werden muss, aber sowas... Mini-Module, also Module, die du reintun kannst. Jemand hatte ja auch selber so sich ein Mini-Classics gedruckt und dann was reingetan, aber jetzt nicht jedes Spiel, das Modul haben soll, aber zum Beispiel das Ding, es muss auch nicht das Slot reingehen und dann runter und exakt, wie man es hat. Da sind diese 30 Spiele drauf auf diesem Modul und die können dann irgendwann später ein weiteres Modul mit nochmal 30 Spielen verkaufen. Ne? Dass du so eine kleine Sammlung dann hast und dann zack, zack, zack. Okay.
Kennst du diese NES-Mini-Dinger, die es für ein, was, der Gameboy oder so irgendwie, die in Japan auch wirklich diese kleine Packung wirklich hatten, wo die Module drin waren.
Oh, du meinst die Reihe, wo sie die NES-Klassiker hatten?
Mini-Dinger.
Ja, Famicom-Mini-Dinger, ja.
Wie super die aussahen. So was stell dir vor, du hast so eine Miniaturkonsole und hast wirklich diese kleinen Module, die du da reinstecken kannst.
Ja, das selbstgedruckte, also wo sich jemand das selbst gemacht hat und dann Raspberry Pi gebaut hat, die sahen auch geil aus, die Mini-Module. Also sowas, ein Regal und da hast du irgendwie 10 Stück von den 30 Spielen, die drauf sind, unterschiedlichen. Und das ist geil.
Das war aber wirklich giant. Sehr klein alles so, ne? Auch diese kleinen Module und so, die man da reintun
Ja, und ein kleines Handbuch. Und da musst du immer nur so halten und so pusten.
Ja, und irgendwann kommst du nach Hause und der Hund hat alles gefressen.
Oh nein. Damit wären wir am Ende angelangt der heutigen Ausgabe des Plauschangriffes. Nachdem Marc, Fabian und ich das Gespräch zum Nintendo Mini Classics beendet haben, haben wir uns noch recht ausführlich über die nähere Zukunft von Nintendo unterhalten. Nicht nur über das nahende Ende der Wii U haben wir noch mal ein klein wenig geredet, sondern sehr, sehr ausführlich natürlich auch über die Nintendo Switch. Wie war unsere Erwartungshaltung? Was hat der Reveal uns gebracht? Was sind unsere Hoffnungen und Wünsche, die Nintendo hoffentlich erfüllen kann damit. Das werdet ihr alles in der nächsten Ausgabe hören und ich kann auch schon mal sagen, der nächste Podcast hinten dran wird nicht allzu weit dahinter sein, denn kurze Zeit drauf ist ja auch schon Weihnachten und wir sind momentan in der Planung, wie jedes Jahr wollen wir natürlich auch einen groß angelegten Jahresabschluss-Podcast bieten, wenn es sich ergibt, natürlich dann auch wieder in zwei Teilen. Haltet da für Ausschau so um Heiligabend und Silvester herum. Ansonsten aber wünschen wir euch noch was, wenn ihr mehr über das NES Mini Classics erfahren möchtet. Es gibt über die hiesige Variante einen schönen Retro-Club, gemeinsam mit den Kollegen Fabian Döhler und Harald Ebert von Nintendo. Und Marc hat auch noch versprochen, wenn sein Famicom Mini Classics da ist, vielleicht ist das gegebenenfalls ja auch schon passiert, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, wird er damit auch in die Sendung kommen und mal ausführlich die Spiele zeigen, von denen wir hier nur akustisch gehört haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag, eine schöne Restwoche und wir hören uns bald wieder mit mehr Nintendo-Stuff. Bis dann.